Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zur höchstwahrscheinlich voraussichtlich letzten Sitzung des Umweltausschusses in dieser Wahlperiode. Das ist eine öffentliche Sitzung. Die nicht öffentliche haben wir bereits hinter uns heute. Diese letzte ist eine öffentliche Sitzung, ein Fachgespräch mit Vertretern des nationalen Begleitgremiums. Und damit ein wirklich wichtiges Gespräch, denn das nationale Begleitgremium, das vom Bundestag und Bundesrat eingesetzt wurde, um die Endlagersuche, das Verfahren zum Finden eines Endlagers für hochradioaktiven Müll, gemeinwohlorientiert zu begleiten, dieses Thema wird den Bundestag sehr, sehr lange begleiten. Und deshalb ist dieses Gespräch jetzt zum Abschluss dieser Wahlperiode, glaube ich, genau richtig, um allen Mitgliedern des Umweltausschusses, aber auch allen, die uns vielleicht zuschauen, zuhören, klarzumachen, dass diese Aufgabe bleibt. Und die wird in der nächsten Legislatur eher wichtiger werden für den Umweltausschuss, als in dieser war, denn das Verfahren, die Suche nimmt mit der Einengung der Standorte dann auch an Fahrt auf. So, wir haben also jetzt mit den Vertretern des nationalen Begleitgremiums, um es ganz formell zu machen, das Gespräch zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle sowie zur Unterrichtung durch das nationale Begleitgremium. Ein neuer Weg hat sich bewährt, unsere Begleitung des Standortauswahlverfahrens. Da wir immer noch in Corona-Zeiten unsere Strukturen gestaltet haben, haben wir auch dieses Fachgespräch jetzt mit reduzierter Präsenz, immerhin nicht rein virtuell, sondern reduzierte Präsenz, aber eben auch als Webex-Videokonferenz. Und die Öffentlichkeit kann das Fachgespräch leider ausschließlich im Internet verfolgen. Meine Kolleginnen und Kollegen habe ich schon begrüßt. Ich begrüße den parlamentarischen Staatssekretär Florian Pronold, der uns für das Umweltministerium begleitet bei diesem Gespräch, und ganz besonders natürlich die heute anwesenden Vertreter des nationalen Begleitgremiums, die zum Teil im Saal hier sind und zum Teil aber auch online zugeschaltet. Ich begrüße Frau Professor Dr. Miranda Schröß ganz herzlich. Hallo Miranda. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Armin Grunwald ganz herzlich hier im Saal. Ich grüße Sie. Klaus Brunsmeier ebenfalls im Saal, Dr. Markus Dröge, auch Sie sind hier im Saal anwesend. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Frau Professor Dr. Maria Theresia Scharfmeister, herzlich willkommen. Und Jorina Suko, die dem Teil des nationalen Begleitgremiums angehört, der die Zivilgesellschaft ganz direkt als Bürgerin vertritt. Herzlich willkommen, Jorina Suko. Die Sitzung wird live übertragen und in der Mediathek des Bundestags eingestellt. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden über das Internet zugänglich gemacht. Falls es keinen Widerspruch gibt, werden wir auch, wie es so üblich ist bei uns, ein Wortprotokoll anfertigen lassen. Ich sehe nicht, dass irgendjemand protestierend die Hand erhebt. Dann haben wir das so beschlossen. Ich werde Ihnen jetzt, liebe Mitglieder des nationalen Begleitgremiums, kurz erläutern, wie der Ablauf des heutigen Gesprächs ist, das natürlich mit zeitlichen Begrenzungen arbeitet. Anders kennen wir das im Bundestag leider nicht. Sie werden jetzt zuerst alle sechs, die Reihenfolge haben Sie selbst festgelegt, ein Eingangsstatement von 3 Minuten uns geben. Und danach beginnen wir mit den Diskussionsrunden, die sich so gestalten werden, dass alle Fraktionen nacheinander jeweils 2 Minuten Zeit haben, ihre Kommentare, aber vor allem ihre Fragen an Sie zu formulieren. Und jeweils direkt nach der Frage das Mitglied von Ihnen, das sich für dieses Thema zuständig fühlt, nachdem gefragt wird, die Antwort gibt. Und dafür stehen 3 Minuten zur Verfügung. Sie haben also jeweils sowohl zum Eingangsstatement wie auch für Ihre weiteren Statements und Antworten auf die Fragen immer 3 Minuten zur Verfügung. Ich denke, dass wir nach Ihren Eingangsstatements auf alle Fälle 2 Diskussionen schaffen. Eine verkürzte dritte ist üblicherweise auch möglich. Sie müssen, die im virtuellen Raum dabei sind, Ihre Zeit bitte selbst im Auge haben. Die Reihenfolge, in der das NBG vortragen wird, die Sie so festgelegt haben, es beginnt Miranda Schröß mit einer Einleitung. Dann hören wir Herrn Tröge zur Öffentlichkeitsbeteiligung, dann Frau Schafmeister zu Geologie und Grundlagendaten, Herrn Brunsmeier zu Strahlenschutz und Sicherheit und Jorina Sukow zu dem Thema junge Generation sowie selbsthinterfragendes Verfahren und Institutionengeflecht. Und abschließend für die Eingangsrunde mit einem Ausblick Herr Grunwald. Miranda Schröers, du hast das Wort, bitte.
Haben Sie vielen Dank. Danke, Sylvia Kötting-Uhl. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich wirklich, im Namen des Nationalbegleitgremiums unsere Arbeit kurz vorstellen zu können. Das Nationalbegleitgremium, wie Sie wissen, ist in 2016 zusammengestellt gewesen, zum ersten mit neun Mitgliedern und seit 2020 haben wir 18 Mitglieder ins Gremium, sowie ein Partizipationsbeauftragter Hans Hagedorn und eine Geschäftsstelle von ungefähr 10 Personen. Wie Sie auch wissen, unsere Arbeit ist fokussiert auf der Begleitung der Standortauswahlsuche für ein hochradioaktives Endlager. Und dieser Prozess soll transparent, wissenschaftlich basiert und bürgernah stattfinden. Das Nationalbegleitgremium hat einen sehr aktiven Kalender. Wir treffen uns monatlich, meistens für einen Tag in der Corona-Zeit, alles online. In unseren Sitzungen besprechen wir Aktivitäten, was wir organisieren möchten, und wir beobachten, was bisher passiert ist. Ein paar Beispiele. Für uns in dieses letztes Jahr ist die Fachkonferenz Teilgebiete sehr hoch auf unserer Agenda. Das Fachkonferenz Teilgebiete, ein selbstorganisierter Fachforum, organisiert von interessierten Bürger, Bürgerinnen und Organisationen, die eine kritische Sicht auf von der Bundesgesellschaft für Endlagerung geschriebene Fachkonferenz, Zwischenbericht Teilgebiete sich trifft. Wir haben diese Sitzung in der Fachkonferenz Teilgebiete verfolgt, auch teilweise mitgewirkt, im Sinne, wir sind auch beteiligt an diese Konferenzen. Und wir versuchen auch die Interesse der Bürger, Bürgerinnen und die Fragen der Bürger, Bürgerinnen zu der Fachkonferenz zusammenzustellen. Im November, in dieses Jahr, 6. November, ist es unser Plan, eine Konferenz zu organisieren zu der Fachkonferenz und wie es gelaufen ist. Auch mit dem Ausblick zu, wie es in der nächsten Zeit mit der Auswahl des Standortregionen gehen soll. Wie sollen wir in der Zukunft einen wissenschaftlichen, bürgernahen, transparenten Prozess organisieren? Das wird Thema an unserer Sitzung im 6. November sein. Wir haben auch andere Konferenzen organisiert, zum Beispiel in Austausch mit den staatlichen geologischen Diensten, um ihre Rolle und ihre Arbeit in der Zusammenstellung von die wichtigen Daten für die geologische Betrachtung Standortregionen. Wir haben Streitgespräche mit anderen Akteuren in das Auswahlverfahren organisiert, mit dem BASE, mit dem BGE. Und wir werden in der Zukunft auch weitere solche Streitgespräche organisieren, um die Bürger, Bürgerinnen diese Themen nahezubringen. Eine andere sehr wichtige Aktivität für das MBG ist Akteneinsicht. Wir haben Akteneinsicht bei der Bundesgesellschaft für Entlagerung durch 5 Gutachter organisiert. Und wir sind zusammen mit anderen Akteuren in das Prozess beschäftigt mit der Vorbereitung von internationale und nationale Peer Review zum Thema. Ich möchte zum Letzt kurz sagen, dass in die Ankündigung für heute's Event ist das Tätigkeitsbericht von unsere ersten 3 Jahre vorgestellt. Unser neuer Tätigkeitsbericht wird im Ende dieses Jahr für Ihnen fertig sein. Ich würde jetzt das Wort an meinen Kollegen und Kolleginnen weitergeben. Wir sind organisiert in 4 Fachgruppen. Die erste, das Öffentlichkeitsbeteiligung, wird von Markus Droge vorgestellt. Der zweite Fachgruppe Geologie und Grundlagendaten wird von Maria Theresia Schaffmeister vorgestellt. Zum Strahlenschutz und Sicherheit Klaus Brunsmeier. Unsere selbst hinterfragendes Verfahren in Institutionengeflecht Armin Grunwald, der auch Co-Vorsitzende des Nationalbegleitgremiums ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Miranda Schröß. Herr Dröge, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine verehrten Abgeordneten, unser erster Punkt heute ist, dass wir an den Bundestag und das BMU appellieren, eine kontinuierliche und substanzielle Öffentlichkeitsbeteiligung festzulegen, und zwar für den jetzt kommenden Verfahrensschritt 2 der Phase 1, also die Phase, die jetzt nach Abschluss der Fachkonferenzen Teilgebiete im Spätsommer beginnt. Warum? Damit jetzt nicht eine Beteiligungslücke entsteht, die für den ganzen Beteiligungsprozess sehr schädlich wäre. Das Standortauswahlgesetz hat ja die Fachkonferenzen Teilgebiete zur öffentlichen Beratung des Zwischenberichts Teilgebiete vorgesehen und dann erst wieder die Regionalkonferenzen, das heißt das Format für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach Festlegung der Standortregionen. Aber gerade der Prozess, wie aus den 54% Fläche der Bundesrepublik, die im Zwischenbericht ausgewiesen sind, jetzt die reduzierten Gebiete, die Standortregionen ausgewählt werden. Gerade dieser Prozess bedarf dringend der Transparenz und der Öffentlichkeitsbeteiligung. Die Bürgerinnen und Bürger selbst, die sich in den Fachkonferenzen beteiligen, fordern dies sehr klar. Die zweite Fachkonferenz hat vor knapp 2 Wochen nämlich bereits einen substanziellen und sehr differenzierten Vorschlag für ein neues Beteiligungsformat vorgelegt und das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, das BASE, aufgefordert, rechtzeitig noch vor der dritten Tagung der Fachkonferenz, also bis Mitte Juli, zumindest eine Skizze für ein solches Format vorzulegen. Das ist sicherlich sehr sportlich. Aber wir halten dies für sehr sinnvoll, damit das neu zu entwickelnde Format tatsächlich partizipativ entwickelt werden kann, sprich auf der dritten und letzten Fachkonferenz Teilgebiete Anfang August auch öffentlich diskutiert werden kann. Notwendig sind jetzt arbeitsfähige Dialogformate und assoziierte Strukturen, die gemeinsam im Dialog mit der Zivilgesellschaft, also den Teilnehmenden der Fachkonferenz, dem BASE und der BGE entwickelt werden. Wir appellieren heute konkret an Sie, dieses neue zu entwickelnde Format auch gesetzlich oder untergesetzlich zu verankern. Warum? Das Standortauswahlgesetz sieht in § 5 Absatz 3 vor, dass neben denen im Gesetz bereits beschriebenen Beteiligungsformaten weitere Formate entwickelt werden können. Und genau das muss jetzt passieren und eben auch verbindlich gemacht werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dröge. Frau Schafmeister, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Ich vertrete heute die Gruppe, die sich mit den geologischen Grunddaten befasst, die bislang die Basis der Standortsuche sind. Wir erwarten, dass die entscheidungsrelevanten Daten zügig vollständig einsehbar gemacht werden. Derzeit, und das ist kurz vor der dritten und letzten Fachkonferenz, sind noch bis zu 39% der Daten nicht öffentlich einsehbar. Das ist aber notwendig, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Suchverfahren zu erreichen. Ganz wesentlich betrifft das die sogenannten Bergwerksdaten, von denen noch etwa ein Drittel nicht öffentlich einsehbar sind. Und es liegt im Wesentlichen auch an rechtlichen Unsicherheiten bei der Kategorisierung dieser Daten, die in der Hand der staatlichen geologischen Dienste liegt. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Das Zusammenwirken der staatlichen geologischen Dienste und der Bundesgesellschaft für Endlagerung muss klarer definiert werden. Nach Standortauswahlgesetz sind die staatlichen geologischen Dienste darauf beschränkt, Grundlagendaten zu kategorisieren und an die BGE zu liefern. Nachdem der Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht war, haben die staatlichen geologischen Dienste sehr kritisch auf der Basis ihrer hohen Expertise zur Geologie ihrer jeweiligen Länder Stellung genommen. Und das führte teilweise zu Reibungen, wie sich anlässlich einer von dem Nationalen Begleitgremium organisierten Diskussion zwischen BGE und staatlichen geologischen Diensten herausgestellt hat. Daher sollte ein Weg gefunden werden, wie diese landesgeologische Expertise noch besser in den Suchprozess eingebunden werden kann. Der dritte und letzte Punkt ist eigentlich ein sehr konkreter, als geht die Geologie ein. Und zwar ein ganz wesentliches Ausschlusskriterium war und ist die seismische Aktivität. Ein Sachverständiger des Nationalen Begleitgremiums kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass die nach Standortauswahlgesetz vorgesehene Berechnungsmethode nach DIN, Deutscher Industrienorm, ungeeignet ist für den Nachweis der Langzeitsicherheit eines untertägigen Lagers. Daher schlagen wir vor, dass die Anwendung dieses Kriteriums durchaus zurückgestellt werden sollte, eine neue Berechnungsmethode zügig entwickelt und eine zügig entwickelt wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Schafmeister. Klaus Bohnsmeier, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich darf sprechen für die Fachgruppe 3, Strahlenschutz und Sicherheit. Wir haben es bisher schon mit einem sehr komplexen Verfahren zu tun, was wirklich nicht einfach zu überblicken ist. Aber mit der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung und der Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung und der erstmaligen Anwendung der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, ich habe es geschafft, kommen wirklich neue Herausforderungen auf uns zu. Ich glaube, auf die wir noch mal einen wachen Blick lenken sollten. Also es sind nicht nur die Wörter, die schwierig sind, sondern was ist in dieser Phase zu tun? Wir haben uns da vom NBG beraten lassen, von der Frau Dr. Eckert von Risikär aus der Schweiz, die uns dazu entsprechende Hinweise gegeben hat. Und wir sind sehr dankbar als NBG, dass wir solche Gutachten auch bekommen können. Frau Eckert sagt dazu, Dosisabschätzungen werden von Menschen erstellt. Daher unterliegen sie zwangsläufig Einflüssen, die mit den Personen, die an Dosisabschätzungen arbeiten und sie beurteilen, mit den Organisationen, in denen diese Personen arbeiten und mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Zusammenhang stehen. Heißt, wir haben es mit einer Reihe von Ungewissheiten und Unsicherheiten zu tun. Und wir regen an, diese Unsicherheiten und Ungewissheiten frühzeitig auf den Schirm zu nehmen. Und insofern regt Frau Dr. Eckert an, hier das in einer eigenen Vorgabe mal zu regeln, solche komplexe und schwierige Sachverhalte auch entsprechend umzusetzen. Wir möchten das als NBG anregen, dass das in dieser frühen Phase des Verfahrens auch umgesetzt wird. Einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen, der zu diesen ganzen Herausforderungen auch noch mit Ungewissheiten dazukommt. Mit dem Paragraph 27.5 Stand AG ist jetzt erstmalig auch mit zu untersuchen, der Anteil an schwachen mittelradioaktiven Abfällen, ob die auch mit in diesen Standortregionen, in diesen Standort mit hineinpassen. Wir haben sehr korrekte und sehr differenzierte Vorgaben, was den wärmeentwickelnden hochradioaktiven Abfall betrifft. Aber wir haben auch eine relative Ungewissheit, was die schwachen mittelradioaktiven Abfälle betrifft, also was den Anteil betrifft, der aus der Asse möglicherweise kommt, was möglicherweise noch aus der Urananreicherung kommt. Und es gibt auch Diskussionen und Gespräche um Konrad in Hannover. Da darf ich auch an dieser Stelle darauf hinweisen. Und da auch hier es mit Ungewissheiten verbunden ist, regen wir an, als nationales Begleitgremium, hier auch mit unterschiedlichen Szenarien zu rechnen. Weil uns ist ein zentrales Anliegen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die von einem solchen zentralen Lager mal betroffen sein können, dass sie von vornherein rein Wein eingeschenkt bekommen, mit was sie rechnen müssen und was auf sie zukommt. Also möglicherweise nicht nur der hochradioaktive Abfall, sondern auch der schwach- und mittelradioaktive Abfall. Und da das nicht klar ist, in welchen Mengen er kommt, regen wir an, es in verschiedenen Szenarien zu, bei den jetzigen Berechnungen entsprechend zu berücksichtigen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus Bohnsmeier. Jorina Suko, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ich danke Ihnen, dass ich hier heute sprechen darf und möchte im Folgenden auf zwei Punkte eingehen. Erstens möchte ich auf die vom Nationalen Begleitgremium gesehene Notwendigkeit hinweisen, dass das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, also das BASE, eine Strategie zur Beteiligung der jungen Generation entwickelt. Die jetzt jungen Menschen werden später die Verantwortung für die hochradioaktiven Abfallstoffe übernehmen müssen. Die Notwendigkeit einer effektiven Beteiligung junger Menschen liegt insoweit auf der Hand. So wird auch allseits die Bedeutung betont, junge Menschen für das Verfahren zu interessieren und ihnen eine Beteiligung zu ermöglichen. Aber die bisherigen Ansätze erfolgten nur punktuell und waren insgesamt zu wenig wirksam. Notwendig sind nicht nur einzelne Veranstaltungen, sondern vielmehr eine langfristige Strategie der Beteiligung. Dabei müssen zielgruppenorientierte Beteiligungsformate entwickelt werden, die beispielsweise Faktoren wie Alter, Wohnort und Bildungsgrad berücksichtigen. Diese Strategieentwicklung muss dabei zwingend unter Beteiligung von jungen Menschen entwickelt werden. Zudem müssen auch Bildungs- und Ausbildungsstätten sowie gesellschaftliche Organisationen in den Prozess einbezogen werden. Für einen generationsübergreifenden Konsens darf die Beteiligung der jungen Generation damit keine freiwillige, sondern muss eine verpflichtende Aufgabe für den Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung, das BASE, sein. Der zweite Punkt ist die Empfehlung des Nationalen Begleitgremiums, dringend ein selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren systematisch zu implementieren. Der Anspruch des Gesetzes an ein selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren gilt sowohl für jede einzelne Institution als auch für das Zusammenspiel aller Akteure im Standortauswahlverfahren. Aus Sicht des MBG ist aber bereits jetzt eine Situation eingetreten, die Grund zur Sorge bietet. So gibt es zum Beispiel Reibungsverluste beim Informationsaustausch zwischen den Institutionen. Auch der Rollenkonflikt zwischen Aufsicht und Öffentlichkeitsbeteiligung, beide Aufgaben liegen beim BASE, wird bislang nicht ausreichend thematisiert. Das MBG möchte daher einen Mechanismus etablieren, in dem ein regelmäßiger, wechselseitiger und konstruktiver Austausch im Institutionengeflecht stattfindet. Ein solcher runder Tisch der Institutionen könnte und sollte befähigt werden, die gemeinsame Arbeit kritisch und systematisch zu hinterfragen. Dafür ist die politische Unterstützung des Bundestages wünschenswert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jorina Suko. Und bitte zum Schluss, Herr Grunwald.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Abgeordnete, drei Bemerkungen. Erstens zum Thema Ausblick gehört auch Rückblick. 4 Jahre alt ist jetzt etwa das Standortauswahlverfahren, ähnlich alt wie dieser Bundestag in der jetzigen Zusammensetzung ist. Und vieles ist seitdem passiert. Gerade auf der Zielebene, also diese ganzen Worte wie Öffentlichkeitsorientierung, Transparenz, Wissenschaftsbasierung, Lernen und sogar so ein sperriges Wort wie selbsthinterfragendes System. Alle diese Worte gehen nicht nur uns im NBG, sondern ich glaube auch sehr vielen, die in dieser Endlagerfrage irgendwo mal Kontakt mit den Themen bekommen, mittlerweile wie ein gutes Stück Schokolade runter. Das ist gut so, weil sie die Messlatte markieren, die wir immer wieder anzielen müssen. Und natürlich, Messlatte ist wichtig und gut, aber auf die Umsetzung kommt es ja dann letztlich an. Und dort sehen wir ja ganz stark unsere Aufgabe, immer wieder darauf hinzuwirken, dass diese Messlatte, diese Ideale, die im Standortauswahlgesetz niedergelegt sind, dass diese Ideale möglichst gut dann auch erreicht werden. Und das ist auch die Erwartung von außen, gerade auch aus der Zivilgesellschaft an uns. Besonders wichtig wird das dann, wenn es Überraschungen gibt. Ja, und das ist ja in den Statements zum Ausdruck gekommen. Eine Überraschung war, auf einmal mussten die Fachkonferenzen allesamt online stattfinden. Und das hat erhebliche Herausforderungen mit sich gebracht. Lernnotwendigkeit ganz konkret, sozusagen Tag für Tag. Und dann auch diese 54%, die schon genannt worden sind, als die Endlagerkommission den Vorschlag für dieses Standortauswahlverfahren gemacht hat, ist man immer von anderen Einschränkungen bei diesem ersten Schritt ausgegangen, sodass hier nicht mehr alles gut zusammenpasst. Und einige der Dinge, die wir jetzt für den Schritt 2 anregen, sind auch ein Element des Lernens aus dieser etwas anderen Situation. Zweiter Punkt, direkt vor uns liegt das Ende der Fachkonferenz-Teilgebiete. Miranda Schröers hat schon auf den 6. November hingewiesen. Dort werden wir vom NWG aus einen Rückblick machen. Was ist in diesem Schritt 1 passiert? Wie ist es passiert? Was wurde erreicht? Was wurde nicht erreicht? Wir werden dort auch ein Gutachten präsentieren, in dem zurzeit die Beteiligungsqualität während dieser digital durchgeführten Fachkonferenzen untersucht wird. und herzliche Einladung an Sie und natürlich an viele weitere und auch an den neuen Bundestag, dort mitzuwirken. Das ist in unserem Rahmen, im nationalen Rahmen. Wir wollen aber auch darüber hinausgehen und das deutsche Standortauswahlverfahren einem internationalen Peer Review unterziehen, in zwei Schritten, einem kleinen, in dem es um den Schritt 1 gehen soll, der ja jetzt Richtung Herbst abgeschlossen werden wird, wo es also um den Zwischenbericht Teilgebiete und die Fachkonferenzen gehen soll. Dieser erste Peer Review ist schon in der Umsetzungsphase. Der zweite, den wir intern sozusagen als großen Peer Review bezeichnen, soll dann die gesamte Phase 1 in den Blick nehmen. Und dort haben erste Gespräche auch schon mit BMU stattgefunden, mit den Berichterstatterinnen einiger Fraktionen zu der Thematik. Dort soll die Verantwortung bei uns liegen, aber wir sehen uns selbst auch als Objekt dieses Peer Reviews. Wir wollen nicht nur, dass die Rolle der anderen evaluiert wird, sondern auch unsere eigene. Und wir wünschen uns vom Deutschen Bundestag die Unterstützung dann auch für diesen zweiten Schritt. Dritte und abschließende Bemerkung, 4 Jahre jetzt Deutscher Bundestag, 4 Jahre Standortauswahlverfahren. Ich möchte ganz herzlich danken der Begleitung durch den Deutschen Bundestag, der Mandatierung, den Neuberufungen, Wiederberufungen, die in der Zwischenzeit erfolgt sind, für die Kommunikation, die wir hatten. Einige Berichterstatterinnen haben immer wieder auch mal an Sitzungen teilgenommen. Frau Vorsitzende hat gelegentlich auch an unseren Veranstaltungen teilgenommen. Das ist total wichtig. Auch wenn wir als NBG durch die Neuberufung jetzt eine wirklich gute und schlagkräftige Größe und Zusammensetzung erreicht haben, auch wenn wir mittlerweile eine sehr schlagkräftige Geschäftsstelle haben, wir haben keine Legionen, sondern unsere Kraft beruht auf der Mandatierung durch Bundestag und Bundesrat. Und wir wollen alles von unserer Seite aus dafür tun, dass auch im neuen Bundestag hier eine gute Kooperation geschieht und wünschen uns natürlich von dem Bundestag, der erst gewählt werden muss, dann das entsprechende auch. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Grunwald. Ja, diese Eingangsstatements haben uns, glaube ich, eindringlich klargemacht, nicht nur wie komplex und kompliziert das Verfahren ist, sondern wie breit die Kompetenz auch in diesem nationalen Begleitgremium jetzt ist mit diesen ganzen verschiedenen Themen. Das ist wirklich ein breites Spektrum, dessen Sie sich hier angenommen haben. Wir haben Sie ja ähnlich wie die Fachkonferenz Teilgebiete auch einer gewissen Selbstorganisation überantwortet mit der Gründung. Sie mussten Ihre Geschäftsstelle selbst aufbauen. Sie mussten sich in der Tat selbst organisieren. Und das scheint gut zu funktionieren. Eine gewisse Heterogenität ist durchaus gewollt, auch im nationalen Begleitgremium. Aber Sie haben sehr klare Empfehlungen uns hier schriftlich gegeben und eben jetzt auch noch mal mündlich ausgeführt und begründet. Wir gehen jetzt in das Fragerecht oder das Statementrecht, wie immer, der Abgeordneten über. Die Berichterstatter, die mir gemeldet sind, sind für die Union Carsten Möhring, für die SPD Nina Scheer, für die AfD Rainer Kraft, für die FDP Judith Skudelny, für die Linke Hubertus Debel, für die Grünen werde ich das selbst übernehmen. Es beginnt Carsten Möhring, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und Herren vom Nationalen Begleitgremium. Sie wissen, dass ich Ihre Arbeit schätze, was ich, glaube ich, verschiedentlich ausgedrückt habe und Sie auch positiv begleite. Deswegen zunächst mal auch noch einen herzlichen Dank für die Stellungnahme, die Sie für heute entwickelt haben. Wir haben natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, alle Details zu diskutieren. Dafür werden wir sicherlich noch weitere Gelegenheiten haben in der nächsten Wahlperiode. Ich würde gerne zunächst mal auf den Beitrag von Frau Professor Schafmeister eingehen und zu einigen Punkten nachfragen. Wir haben ja beim Geologiedatengesetz sehr intensiv darum gerungen, wie weit es mit den Veröffentlichungsmöglichkeiten ist und wie weit die Einschränkungen notwendig sind. Insoweit gehe ich mal davon aus, dass wir an dieser Stelle auch nichts kurzfristig ändern können, sondern das durch den Zeitablauf sich entwickelt. Aber Sie haben darauf hingewiesen, dass es aus Ihrer Sicht Probleme gibt in der Abgrenzung der Tätigkeiten zwischen den geologischen Landesämtern und der BGE. Der Ansatz, den wir ursprünglich verfolgt haben und den die BGE ja auch verfolgt, ist im Grunde genommen auf Wunsch der Länder eine möglichst geringe Belastung der geologischen Landesämter, die auf die Bereitstellung von Daten sich zurückziehen, sodass die Kategorisierung und Bewertung innerhalb des BGE durchgeführt wird. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie das für problematisch halten. Und deswegen würde mich interessieren, wie Sie sich konkret vorstellen, welche Leistungen die geologischen Landesämter machen sollten im Sinne einer klareren Abgrenzung der Tätigkeitsfelder. Und der zweite Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, Sie haben zitiert ein Gutachten, was Kritik oder Defizite bei der Methode der seismischen Aktivitätsbewertungen im Zusammenhang mit den Hochbauten und den Bergwerksnotwendigkeiten ergibt. Da würde ich gerne wissen, ob dieses Gutachten, ob das sozusagen im Wissenschaftskreis diskutiert worden ist oder ob es sich dabei eher um eine Einzelmeinung handelt. Das wäre es für die erste Runde. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Erlauben Sie mir, mit der letzten zu beginnen. Dieses Gutachten hat ja unser anerkannter Sachverständiger Professor Renze gemacht und es ist eigentlich auch sehr schnell für jeden Geowissenschaftler nachvollziehbar. Es geht einfach darum, dass sich seismische Wellen im Untergrund anders ausbreiten, als eben wenn sie an die Oberfläche treffen. Und das ist wissenschaftlich anerkannt. Ich denke einfach, dass es ist einfach nicht rechtzeitig bedacht worden. Aber da sind die Kinder noch längst nicht in den Brunnen gefallen, weil dieses Ausschlusskriterium ja nun auch in der weiteren Phase noch Beachtung finden wird. Wir müssen nur jetzt ein angepasstes Verfahren finden und der besagte Gutachter und andere Wissenschaftler sind daran beschäftigt, das zu tun. Zur ersten Frage. Also das kann ich natürlich nachvollziehen. Die Belastung unserer staatlichen geologischen Dienste ist enorm hoch und genauso hoch, wenn nicht höher, ist die Belastung von 70 Geowissenschaftlern in der BGE. Wer soll jetzt was machen? Nun bin ich kein Organisationsmanager, um das zu regulieren. Aber Sie haben zwei Punkte angesprochen. Einmal geht es um die Datenlieferung und Kategorisierung. Die Kategorisierung nehmen tatsächlich die staatlichen geologischen Dienste vor und dann liefern sie sie weiter. Die Bewertung dann, ob diese Daten entscheidungsrelevant sind, nimmt natürlich die Bundesgesellschaft vor. Also ich finde die Einordnung schon völlig korrekt und richtig. Allerdings unsere staatlichen geologischen Dienste brauchen angesichts der Fülle von Daten, die auch also in undenklichen Datenformaten vorliegen, einfach noch mehr Unterstützung. Ich weiß, dass Gelder fließen, es könnten noch mehr fließen, um zum Beispiel auch Universitäten zu beteiligen und diese Daten auch erstmal aufzubereiten, also digital zu machen. Was dann aber die Zusammenarbeit angeht, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir wissen alle, wir lieben unser föderalistisches System und ich glaube, das ist durchaus so intendiert gewesen, dass eben eine Bundesgesellschaft von oben herab eben die geologischen Daten einordnet und bewertet und nicht jedes Land, damit einfach nicht zu stark Landesinteressen vielleicht in Vordergrund gerückt werden können, damit einfach auch diese Gefahr herausgenommen wird. Andererseits, die geologischen Dienste, die kennen wirklich, jetzt würde ich behaupten, jeden Stein ihres Landes und können einfach diese Information viel besser einbringen. Und da muss es einfach zu mehr Informationsdiskussionsformaten kommen. Das ist meine Auffassung. Ich glaube, alle Geowissenschaftler, wir sind eine gute Gemeinschaft, sind gerne bereit, zusammenzuarbeiten. Es ist aber nach dem Standortauswahlgesetz so nicht genau vorgesehen bislang.
Dankeschön. Nina Scheer, bitte.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch in der Runde in Richtung aller Mitglieder des Nationalen Begleitgremiums. Ich begrüße das ausdrücklich, dass wir dieses Format haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn es immer wieder um die Reflexion der Rechtsgrundlagen geht, auf denen auch die Arbeit des Nationalen Begleitgremiums fußt, dass man eben genau mit dem Gesetzgeber, also uns, dann in der jeweiligen parlamentarischen Zusammensetzung dann den Austausch hat, um das zu reflektieren, wie weit auch die Aufgaben ausgeführt werden können und wie weit man da auch Defizite sieht oder Weiterentwicklungsbedarf sieht. Also diesen Austausch finde ich essentiell wichtig. Umso wichtiger ist es natürlich dann auch, dass diese Fragestellung, die Sie jetzt aufgeworfen haben, auch nochmal in Bezug auf die Aufgaben des NBGs zu überprüfen. Weil ich möchte es nochmal bei Frau Suko kurz ansetzen, die Frage Einbeziehung auch junger Menschen. Es ist ganz klar, dass die Fragestellungen zu Bezug auf Endlagerfragen alleine schon mit dem Zeithorizont, wann werden wir frühestens ein Endlager haben, eine andere Generation als die heutige betrifft und eher die junge Generation und die dann auch noch gar nicht existierenden Menschen damit zu tun haben werden. Es ist aber trotzdem vom grundsätzlichen demokratischen Selbstverständnis und hier, wenn es um Gesetzgebung und Rechtsgrundlagen geht, finde ich grundsätzlich problematisch bei der Zuständigkeit und Befassung nach Altersgruppen vorzugehen. Weil wir dann eigentlich in vielen Rechtsbereichen diese Fragen stellen müssten. Wir dürfen dann für Rentenfragen nur noch junge Leute zuständig sein, weil die Renten finanzieren werden. Oder dürfen bei Ausbildung oder bei Pflegeangelegenheiten, wenn jetzt es um Organisation der Pflege sich handelt, sollen dann nur ältere Menschen darüber entscheiden, weil die jetzt die Betroffenen sind. Also da kommt man unglaublich schnell an eine Grenze dieser Sachen. Das kann nicht sein. Es ist immer das Gemeinwesen, was in der gemeinschaftlichen Verantwortung für uns alle, generationsübergreifend, altersübergreifend, für alles gleichermaßen zuständig sein muss. Sonst kommen wir, glaube ich, wirklich auch in Teufels Küche, die Legitimation von Rechtsgrundlagen noch verinnerlichen zu können. Ja, was für wen ist jetzt was legitim? Aber insofern wäre ich dankbar, wenn man diese Fragestellung, die dahinter steckt, wie weit ist die Generation, die da in erster Linie angesprochen wird, wie kann man die Interessen sachlich besser aufgreifen, sprich Ausbildungsplätze. Ja? Diese Ausbildungsfragen, vielleicht können wir da nochmal anknüpfen und nochmal konkreter von Ihnen dargelegt bekommen, wo Sie auch Defizite in bisherigen Ausbildungssystemen sehen.
Nina?
Ein letzter Satz dazu, damit man an der Stelle noch ein bisschen konkreter werden kann. Diese Konkretisierungsfrage würde ich ganz gerne an vielen Stellen adressieren. Herr Möhring hat es auch schon gesagt. Ich kann leider nicht auf alles jetzt eingehen, bin jetzt ja gerade schon ermahnt worden von dem Silber. Aber mir wäre es auch bei der Ausbildungsfrage das auch ein Anliegen, dass man noch ein bisschen konkretisiert, was sollte hier an mehr entstehen. Leider kann ich das nicht in kürzeren Worten fassen, es tut mir leid.
Ja, also ich würde gerne nochmal betonen, also mir ist es immer wichtig, dass alle beteiligt werden, nicht nur die junge Generation, aber eben nicht auch nur Ältere. Also das richtet sich an alle. Ich denke, es geht viel darum, wie kann man einfach die jungen Menschen ansprechen, wie kann man sie auch einfach in die Formate, die vorhanden sind im Standesauswahlgesetz, integrieren. Ich denke schon, dass da einfach andere Anforderungen gestellt werden und das ist eben nicht nur mit wir nutzen soziale Medien getan. Also dass man da eine langfristige Strategie der Beteiligung entwickelt, ist einfach sehr wichtig. Zu den Ausbildungsberufen kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Thema. Das ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir da weiter Expertise haben. Gerade dann natürlich auch Wissenschaftler, die neu in dem Thema sind, auch andere neue Expertise einbringen. Ich denke, der Punkt heute hier ist, dass wir einfach diese Beteiligung fordern. Und die Ausbildung ist, würde ich sagen, steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben.
Dankeschön. Rainer Kraft, bitte.
Ja, danke für die Berichte. Ich habe eine Frage echt so Ihrer Bewertung, wie das de facto funktioniert mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, mit der Selbstbefragung. Einer der Gründe, warum man das ja gesagt hat, dass man das aus den Händen der Politiker gibt, mit maximaler Transparenz an die Bevölkerung gibt, dass die das organisieren, ist ja, dass man Partikularinteressen raushaben wollte. Also Partikularinteressen, wenn es um was Gutes geht, will sie da haben für sich. Wenn es was Schlechtes ist, will sie da weghaben. Würden Sie jetzt mit den jetzigen Erfahrungen sagen, dass eigentlich die Beteiligung der Bürger eigentlich auch darauf gerichtet ist, es möglichst wegzuhaben und dass das Interesse an der Beteiligung der Bürger in dem Moment wegbricht, wo es nicht mehr bei ihm vor Ort ist, oder dass die Bürger auch weiterhin Interesse daran haben, zu entscheiden, dass der beste Ort gefunden wird, selbst wenn es einen persönlich schon lange nicht mehr betrifft. Und das nächste ist natürlich, inwiefern ist es dann selbst hinterfragend? Ist es zu dem möglicherweise im hypothetischen Szenario gekommen, dass einer gesagt hat, naja, eigentlich bei mir wäre es besser aufgehoben als bei meinem Nachbarn. Was denn wirklich das Wort selbst hinterfragend sagt. Mein Standort wäre tatsächlich de facto besser als der vom Nachbarn. Oder ist in der Bevölkerung auch das Ganze den diversen Partikularinteressen untergeordnet?
Wer fühlt sich bemüßigt zu antworten? Herr Dröge, bitte.
Ja, Herr Dr. Kraft, Sie sprechen natürlich ein ganz zentrales Problem an. Das ganze Beteiligungsverfahren ist ja darauf angelegt, dass eben nicht nur Partikularinteressen vertreten werden und jeder sagt, kann überall hin, nur nicht bei uns. Das ganze Beteiligungsverfahren ist darauf angelegt, dass in unserer Gesellschaft eine gemeinsame Toleranz für eine Entscheidung existieren wird und deswegen soll sie eben auch transparent sein, damit man es nachvollziehen kann. Unsere Erfahrungen beruhen ja bisher auf den Fachkonferenzen Teilgebiete. Und ein wichtiger Aspekt ist eben die grundsätzliche Information über die sachlichen Fragen. Das ist ein hochkomplexes Gebiet. Wenn Sie als normaler Bürger eingearbeitet werden sollen in geologische Grundfragen, dann bedarf es da sehr viel Anstrengung und auch sehr viel Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Da hat sicherlich haben die Fachkonferenzen einiges bewirkt, dass ein Interesse an der Gesamtproblematik entsteht. Wir haben im Moment natürlich die Schwierigkeit bei 54%, dass viele noch sagen können, interessiert mich nicht. Also bei 54%, das ist die Hälfte der Bundesrepublik, da werden wir schon nicht dabei sein. Es wird immer konkreter werden und dann wird immer mehr der Effekt eintreten, den Sie beschrieben haben. Man interessiert sich nicht mehr dafür, wenn man weiß, man ist nicht mehr dabei. Aber genau da müssen wir natürlich jetzt schon die Vorarbeit leisten, damit dieses Gesamtinteresse und diese Gesamtverantwortung weitergeführt wird. Deshalb dringen wir auch so auf weitergehende Beteiligungsformate, damit nicht jetzt eine Beteiligungslücke entsteht und dann kommt wieder das große Erwachen.
Dankeschön. Judith Skudelny, bitte.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Arbeit. Ich habe in der ersten Fragerunde drei Fragen, die Sie mich nach Ihrer Stellungnahme und nach den Einlassungen tatsächlich gefragt haben. Und zwar betrifft das erste die Fachkonferenzen, die Selbstorganisierenden. Da gab es ja zu Beginn der Fachkonferenzen einige Kritik auch an der Selbstorganisation, ein bisschen Unruhe da drin. Mich würde interessieren, wie Sie das einschätzen, wie Sie jetzt den Erfolg der Fachkonferenzen, den Ablauf der Fachkonferenzen einschätzen und wie Ihr Blick darauf ist. Darüber hinaus oder da weitergehend eine Frage an Frau Sukow. Sie haben gesagt, die junge Generation muss eingebunden werden. Meine Frage ist im Rahmen der Selbstorganisation hätten ja auch diejenigen, die die Fachkonferenzen machen, beispielsweise die Möglichkeit, hier auch neue Beteiligungsformate oder Ideen zu entwickeln. Gibt es denn bis auf die grundsätzliche Adressierung, wir müssen die junge Generation anders ansprechen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, gibt es denn da auch Mittel und Möglichkeiten? Haben Sie da auch eigene Ideen, wie das funktionieren kann? Weil ganz ehrlich, die Desinteressierten heute sind die massiven Gegner von morgen. Das heißt, wir müssen versuchen, über das Desinteresse zu kommen bei den Jungen und übrigens bei den Alten. Und da ist mir aber bis jetzt noch nicht der Stein der Weisen gekommen, weil tatsächlich die langfristige Akzeptanz der bisherigen Ergebnisse das ist, woran wir arbeiten. Und woran natürlich jeder einzelne Unzufriedene im Prozess seinen Beitrag hat, dass dieses vielleicht am Ende nicht erreicht wird. Das sind die beiden Fragen in diesem Themenkomplex und dann dahingehend zu der weitergehenden Akzeptanz, dass sie fortgeführt wird. Da wäre meine Frage, wir werden am Ende eine politische Entscheidung haben. Also das geht nicht anders. Meine Frage ist immer, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir machen einen riesigen Beteiligungsprozess und jeder kann mitreden und am Ende steht aber eine politische Entscheidung, die immer fragt, ist der grüne, rote, gelbe oder keine Ahnung, welche Farbe Pulli hübscher. Na, das ist ja, manchmal gibt es ja auch kein objektives richtig und falsch. Da gibt es unterschiedliche Abwägungen. Wie werden wir am Ende eine sehr ausführliche Beteiligung mit sicherlich auch berechtigter Kritik zusammenkriegen mit am Ende einer politischen Entscheidung, die am Ende auch mit Abwägungen zu tun hat?
Vielen Dank, Frau Skudelny. Ich würde vielleicht die letzte übernehmen und Jorina Sukow bitten, auf die ersten beiden einzugehen. Ja, also wie wird das am Ende sein? Selbstverständlich hat der Bundestag die Entscheidung zu treffen. Das ganze Verfahren, da wird ja nicht vom politischen System Entscheidungshoheit übertragen in die Bevölkerung, wem auch immer, sondern es wird mehr Beratung ermöglicht durch die Öffentlichkeitsbeteiligung, in der Erwartung, dass das eben auch substanziell den Prozess verbessert. Und die Erwartung, die ich habe, ist nur eine Hoffnung, ja, eine Hoffnung, dass, wenn dieser Prozess bis zum Ende in einer guten Weise, das heißt mit all diesen schönen Idealen wie Wissenschaftsbasierung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Transparenz ist total wichtig, lernend, so durchgeführt wird, dass man jeden Schritt nachvollziehen kann, wenn man denn will, das ist natürlich sehr mühsam, durch die ganzen Abwägungen hindurch, die Sie mit Recht angesprochen haben. Man kann nicht alle Geodaten Deutschlands nehmen, einen Algorithmus schreiben und dann steckt man die Daten oben rein und unten kommt der bestmögliche Standort raus. Das geht nicht, sondern da sind Abwägungen zu treffen. Da spielen auch ethische Fragen eine Rolle, Verteilungen von möglichen Schadenspotenzialen über die Generationenfolge hinweg und so weiter. Und das lässt sich eben nicht ausrechnen, das muss ausgehandelt werden. Aber das Aushandeln, das ist nicht einfach ein Fingerhakeln und der Stärkere gewinnt, sondern für das Aushandeln gibt es auch Argumente. Wir sehen ja bei diesen ganzen Corona-Abwägungen, es gibt Argumente, die sind schwer abzuwägen, aber es gibt Argumente. Und da ist einfach entscheidend, dass die Argumente bei jedem Abwägungsschritt klipp und klar auf dem Tisch liegen. Da muss nicht jeder sagen, die Abwägung hätte ich genauso gemacht, aber ich kann sie nachvollziehen. Und dann besteht bei mir jedenfalls die Hoffnung, dass am Ende, wenn dann diese ganzen Abwägungsmessprozesse, Sicherheitsanalysen und so weiter in einer solchen nachvollziehbaren Folge zu einem bestmöglichen Standort unter Sicherheitsaspekten geführt haben und jeder kann sich von der Schlussfolge überzeugen, dass dann am Schluss auch Menschen sagen werden, ja, das Verfahren war in Ordnung. Ich bin jetzt zwar nicht glücklich, dass diese Abfälle zu uns kommen, hier in unsere Nähe irgendwohin. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber das Verfahren war in Ordnung. Und dann die Bereitschaft besteht, sagen wir mal so, darüber anders nachzudenken, das anders anzunehmen, als wenn man das Gefühl hat, da weit weg in der Bundeshauptstadt hat irgendjemand sich mal zusammengesetzt und im Hinterzimmer was entschieden, um mal das Gegenteil zu nennen. Das ist eine Hoffnung. Das braucht eine reife demokratische Gesellschaft. Und deswegen ist das wirklich nicht voraussetzungsfrei, sondern hochanspruchsvoll.
So, wir sind mit den 3 Minuten eigentlich durch. Aber da Frau Suko ja direkt auch angesprochen wurde, würde ich sagen, Sie nehmen noch mal 2 Minuten für die Beantwortung der Fragen.
Vielen Dank. Ja, also ob die Selbstorganisation der Fachkonferenz als ein Erfolg bezeichnet werden kann, muss, denke ich, schon noch abgewartet werden. Ich sehe es auf jeden Fall als sehr große Chance und genau das Gleiche gilt auch für die Beteiligung junger Menschen, dass eben die beteiligt werden sollen, sind die Expertinnen in eigener Sache und können natürlich am besten sagen, welche Beteiligung und auch welche Informationsangebote passend sind und was eben nicht. Trotzdem bedarf es dafür natürlich einer gewissen Unterstützung, also auch der Bereitstellung von Mitteln, um das Ganze umzusetzen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, was, denke ich, insgesamt bei dieser Selbstorganisation ein großes Problem ist, dass es natürlich auch eine sehr zeitintensive Aufgabe ist, die jetzt gerade von vielen Menschen übernommen wird und die natürlich auch gerade die jungen Personen vor eine große Herausforderung stellen. Denn wenn man noch in Ausbildung, Schule oder Uni ist, ist die Zeit doch sehr begrenzt.
Dankeschön. Hubertus Debel ist der Nächste. Bitte.
Ja, danke schön, Silvia, und vielen Dank auch an die Mitglieder des Nationalen Begleitgremiums für den umfassenden Bericht und die Vorschläge, die Sie uns mit Ihrer Stellungnahme übergeben haben. Es ist eine enorm große und enorm wichtige Aufgabe, die Sie mit dem Nationalen Begleitgremium als quasi Wächter über ein faires Verfahren zur Endlagersuche übernommen haben. Und wir müssen meines Erachtens alles tun, damit Gorleben sich nicht wiederholen kann. In dem Sinne möchte ich meine erste Frage aufteilen und zunächst Frau Schafmeister bitten, den Punkt 4 des Papiers zur Einbeziehung der geologischen Landesdienste noch mal etwas näher zu erläutern. Herr Möhring hatte ja auch schon danach gefragt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie da eventuell konkrete Vorschläge haben, möglicherweise auch Vorschläge für einen Mechanismus, wie das, sagen wir mal, der Austausch zwischen den geologischen Landesdiensten und der BGE verbessert werden kann. Und an Herrn Dröge geht die Frage zu der bestehenden Leerstelle in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung in der sogenannten Phase 1b, also die jetzt ja praktisch schon laufende Phase des Auswahlprozesses, in der die letztlich überirdisch zu erkundenden Standorte bislang ohne jede Beteiligung festgelegt werden sollen. Die Teilgebietekonferenz hatte ja BASE mit großer Mehrheit aufgefordert, endlich ein konkretes Angebot für eine verbesserte Beteiligung in der Phase 1b vorzulegen und außerdem dazu auch eine Frist bis Mitte Juli mit auf den Weg gegeben. Wie stehen Sie dazu? Welche Möglichkeiten sehen Sie, um tatsächlich eine verbesserte Öffentlichkeitsbeteiligung in dem ganzen Verfahren hinzubekommen? Herzlichen Dank.
Ich darf mal anfangen. Die geologischen Dienste, Zusammenarbeit mit der BGE. Eigentlich findet sie statt. Die geologischen Dienste haben den Zwischenbericht eingängig kommentiert und Stellung genommen und haben sehr viele kritische Punkte aufgeworfen, die eben möglicherweise im hohen Flug der BGE etwas übersehen worden sind oder noch nicht genau genug beachtet worden sind. Das ist in Stellungnahmen schriftlich abgeliefert worden bei der BGE und die BGE, soweit ich weiß, kümmert sich da auch eingängig drum, das nun zu kommentieren. Aber es ist eben sehr zäh, es dauert sehr lange, auch verständlicherweise, denn auch die BGE besteht nur aus 70 Geologen, die einerseits eben die Arbeit machen sollen, Stellungnahmen kommentieren sollen und dann eben auch noch Öffentlichkeitsarbeit machen sollen. Das ist auch eine immense Aufgabe, dieses alles zu bewerkstelligen. Aber das muss gefordert werden, dass also doch diese Stellungnahmen der geologischen Dienste wirklich nochmal eingängig geprüft werden und die Ergebnisse des Zwischenberichtes dahingehend auch nochmal untersucht werden. Das muss sein. Wie man das ansonsten verwaltungstechnisch oder gesetzlich organisieren kann, da möchte ich mich ehrlich gesagt als Geologin lieber etwas heraushalten.
Ja, herzlichen Dank für die Rückfrage. Also wir sehen es als ein hohes Gut an, dass die selbstorganisierten Fachkonferenzen Teilgebiete sich konkret an die Arbeit gemacht haben und einen konkreten Vorschlag gemacht haben, wie jetzt die Beteiligungsformate in der nächsten Phase aussehen können. Und zwar schlagen Sie ein Fachforum Teilgebiete vor. Sie haben auch schon bestimmte Haltepunkte formuliert, Haltepunkte in der Arbeit der BGE, an denen dann Informationen in die Öffentlichkeit hineingetragen werden sollten, dass die Kriterien, nach denen entschieden werden, miteinander diskutiert werden, dass dann auch an Fallbeispielen das deutlich gemacht wird. Und wir können das nur unterstützen. Ich kann nur sagen, das ist ein hohes Gut, dass die Öffentlichkeit sich so engagiert daran gemacht hat. Und das darf man jetzt nicht verspielen, dadurch, dass man diese Vorschläge nicht umsetzt. Sie müssten jetzt wirklich aufgegriffen werden. Die müssen natürlich nicht eins zu eins aufgegriffen werden. Aber sie müssen ernst genommen werden und in der Diskussion mit der dritten und letzten Fachkonferenz dann ein Format entwickelt werden, wo wir sagen können, in dieser neuen Phase ist die Öffentlichkeitsbeteiligung konzipiert.
Dankeschön. Ich möchte an genau diesem Thema auch weitermachen und Sie nochmal, Herr Dröge, ansprechen darauf. Wir haben ja eine ziemlich neue Form von Partizipation in diesem Verfahren festgelegt, weil das gängige Verständnis von Partizipation ist einerseits, da muss ich etwas entscheiden können, oder es ist andererseits, das ist hauptsächlich Information und dann sind die Menschen schon beteiligt, die können dazu Stellung nehmen, zu dem, worüber sie informiert werden. Wir haben ja was Neues festgelegt und wir wollten so eine Art Augenhöhe auch entwickeln zwischen der Zivilgesellschaft und den anderen Akteuren. Ich sage bewusst andere Akteure, weil die Zivilgesellschaft nach oder neben BASE, BGE und NBG der vierte gleichrangige Akteur ist. So, jetzt hat die Fachkonferenz festgelegt oder gefordert, dass dieses Beteiligungsformat oder ein neues Beteiligungsformat entwickelt wird für den zweiten Schritt der ersten Phase. Und ich ganz persönlich sehe gar keine andere Möglichkeit, als dass alle anderen Akteure das so akzeptieren. Denn zum einen steht in § 5 des Stand AG, das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wird entsprechend fortentwickelt. Hierzu können sich die Beteiligten über die gesetzlich geregelten Mindestanforderungen hinaus weitere Beteiligungsformen bedienen. Das macht das auf, ja, jedes weitere Beteiligungsformat zu installieren. Zum Zweiten reden wir von einem lernenden Verfahren. Wir haben jetzt gelernt, wir können nicht Schluss machen mit der Beteiligung nach dem Schritt 1, Phase 1 und erst bei Phase 2 wieder beginnen. Und zum Dritten haben wir die Selbstorganisation der Fachkonferenz festgelegt. Und die Fachkonferenz hat sich organisiert und hat Entscheidungen getroffen, die sie für richtig und für wichtig hält. Also gibt es in meinen Augen gar keine andere Möglichkeit. Meine Frage an Sie, Herr Dröge, doch nochmal, weil ich da eine Bündnispartnerschaft sehe. Wie legen Sie doch bitte nochmal dar, ich habe das vorhin in Ansätzen gehört, warum gerade weil es kein Vetorecht ist, die Partizipation jetzt auch in diesem zweiten Schritt so wichtig ist und wie genau, wie die Augenhöhe hergestellt werden kann.
Ja, also gerade weil man ja nun kein imperatives Mandat hat und sagen kann, die Bevölkerung entscheidet zum Schluss mit, wo der Standort gewählt wird, sondern das entscheidet die Politik. Umso wichtiger ist es aber, dass es ein hochqualifiziertes Beteiligungsverfahren gibt. Das heißt, es muss informiert werden, und zwar so informiert werden, dass verstanden werden kann. Es muss der Raum gegeben werden, sich eine Meinung über diese Informationen in der Diskussion zu erstellen. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, Positionen zu entwickeln und diese in die Diskussion einzubringen und dann auch zu spüren, dass die Position, die man entwickelt hat, zu einer bestimmten Sachfrage oder auch zu einer methodischen Vorgehensfrage ernst genommen ist und der Prozess auch dadurch etwas verändert worden ist. Wenn das nicht gelingt, dann entsteht so der Eindruck, ja, wir haben unsere Spielwiese und am Schluss entscheidet doch die Politik. Und das ist meines Erachtens der springende Punkt, auf den wir jetzt achten müssen. Und da bei dem Zwischenbericht ja lange, lange, lange gar nichts gehört wurde und man auch nicht wusste, wie gearbeitet wurde, und dann wurde das Ergebnis hingelegt, ist jetzt der große Wunsch zu sagen, bei dem nächsten Schritt muss es anders sein. Da müssen wir bestimmte Haltepunkte vereinbaren, da muss ein Format vereinbart werden, damit die Beteiligung auch transparenter ist, so wie es das Gesetz will.
Vielen Dank. Wir beginnen die zweite Runde. Es beginnt wieder Carsten Möhring, bitte. Carsten, wir hören dich noch nicht.
Ja, ich hatte Schwierigkeiten, meinen Schalter zu finden. Entschuldigung. Aber jetzt, ja?
Ja.
Gut. Ja, es juckt mich ein bisschen, nochmal auf dieses Thema einzusteigen, das jetzt schon zweimal angesprochen wurde, nämlich die Frage des Zwischenraums bis zum nächsten Schritt. Ich möchte mal provozierend fragen, die Art der Veranstaltung, die von der BGE als Informationsveranstaltung parallel und im Vorfeld der Teilkonferenz vorgenommen wurde, war ja ziemlich umfangreich und ausführlich. Besteht jetzt aus der Perspektive des NBG und auch der Mitglieder der Teilkonferenz primär der Wunsch, dass man sozusagen selbst als Veranstalter solcher Veranstaltungen auftreten möchte? Oder ist die Informationspolitik der BGE inklusive Rechtfertigung und Begründung dessen, was sie gerade tut, nicht ein ausreichendes Format? Ich bin ein bisschen skeptisch, was die institutionelle Verankerung eines neuen Formats in dieser Zwischenphase angeht. Und ich will es mal nur mit einem einzigen Argument begründen, nämlich der Frage Veröffentlichungszeitraum der in Frage kommenden Gebiete zur oberirdischen Erkundung. Wir haben beim Teilgebiet, beim Zwischenbericht das ja deswegen so gemacht, damit nicht im Vorfeld Einzelinformationen durchsickern und dann eine asymmetrische Diskussionssituation entsteht. Wie stellen Sie sich vor, dass man so etwas bei einem neuen Beteiligungsformat in dieser Zwischenphase vermeiden kann, aber trotzdem auf einer gleichen Informationsebene die Fragen diskutieren kann, um dann, sagen wir mal, eine höhere Akzeptanz für die Vorlagen der BGE zu entwickeln?
Vielen Dank, Herr Möhring. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind hier im Gespräch mit der BGE und die BGE hat ja auch selbst schon in einer öffentlichen Veranstaltung sich dazu geäußert und gesagt, dass es ihr völlig klar ist, dass sie jetzt nicht 2, 3 oder wie viele Jahre auch immer sozusagen im Verborgenen arbeiten kann und dann diese Standortregionen auf den Tisch legen kann, sondern dass es an bestimmten Haltepunkten Zwischenstopps und Beteiligung geben muss. Und die BGE ist bereit, also erstmal wird sie ihre Methodologie, die zurzeit in Entwicklung ist, ich glaube im März nächsten Jahres öffentlich vorstellen, auch gleich verbunden am Beispiel von bestimmten Schritten, die sie mit dieser Methodologie unternommen hat. Und die offizielle Sprachregelung ist, wenn ich mich recht erinnere, sie wird Arbeitsstände veröffentlicht dort vorstellen, ihren jeweiligen Arbeitsstand, dass also die Öffentlichkeit in der Lage ist, über die Zeit bis zum Ende des Schrittes 2 der Phase 1 dann auch gelegentlich sich zu überzeugen von dem Arbeitsstand, von der Methodik, die zu dem Arbeitsstand hingeführt hat und dort auch sozusagen Feedbackmöglichkeiten hat. Das ist dann nicht dieses einfache Hineinleuchten in das, was in der BGE passiert, sozusagen dauernd, aber an bestimmten Stellen im Prozess.
Dankeschön. Herr Träger, Carsten Träger.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch an Sie, dass Sie für Ihr Engagement und auch die Bereitschaft heute zu diesem Gespräch. Ich würde ganz gerne auch noch mal nachhaken an der Stelle, die wir jetzt gerade schon diskutieren. Ich sehe es auch so, wir sind in einem erstmaligen Verfahren dieser Art und selbstverständlich muss das dann auch eine lernende, selbstverbessernde Funktion haben. Aus den Medien war zu entnehmen, dass auch das NBG gesagt hat, dass der Prozess oder das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht passt zu dem natürlicherweise sehr lang angelegten Auswahlprozess der Teilgebiete. Und Sie haben es jetzt schon teilweise beantwortet, aber ich würde trotzdem gerne nochmal die zeitliche Dimension in den Fokus rücken. Also wir werden ja, also natürlich war die Öffentlichkeit erstmal überrascht, dass noch 54% der Fläche im ersten Schritt im Gespräch sind und daraus gab es verschiedene Konsequenzen. Gleichzeitig gibt es aber das gesteigerte Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und wenn Sie jetzt anregen, ein weiteres Fachforum zu installieren, können wir das denn mit Blick auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zeitlich denn überhaupt zueinander bringen? Also nicht, dass wir wieder vor dem gleichen Dilemma stehen, dass wir dann zwar ein weiteres Gesprächsangebot, Forum, Beteiligungsangebot installiert haben, aber ja dennoch noch nicht wirklich befriedigende Ergebnisse vorliegen können. Da sehe ich ein gewisses Dilemma. Ich würde gerne sozusagen dem Bedürfnis nachkommen, aber ob es wirklich so eine Lösung ist in dem Sinne, dass wir eine Verbesserung erreichen, das ist die Frage, die sich stellt. Und ganz konkret wäre die Frage damit verbunden, auch wann müsste das denn sozusagen einsatzbereit sein? Nicht, dass wir 3 Jahre lang installieren und sind dann aber schon wieder ganz an einem ganz anderen Stand des Verfahrens. Weil vorhin auch das Stichwort Haltepunkt genannt wurde. Also noch länger als den 30-jährigen Suchprozess möchte ich ungern jetzt schon installieren. Also von daher viele Fragen, wie man das praktisch zusammenbringt, die Ansätze.
Ja. Also Haltepunkte bedeutet nicht, dass der Prozess angehalten wird, sondern das bedeutet, dass an einem bestimmten Punkt gesagt wird, hier macht es jetzt Sinn, in die Öffentlichkeit die Informationen zu tun, die Informationen zu diskutieren. Und da ist, das sagte, wurde ja gerade schon gesagt, da ist sogar die BGE schon am Arbeiten, sagt, es macht Sinn an den und den Punkten. Und das trifft sich gut mit den Forderungen der Fachkonferenz. Die Vorstellungen der Fachkonferenz sind relativ konkret. Es sollten möglichst 2-mal im Jahr ein solches Fachforum stattfinden. Es sollte ein Sachstandsbericht vorher von der BGE veröffentlicht werden, sodass man darüber diskutieren kann. Es sollten Informationen zu den Arbeitsschritten gegeben werden. Und insofern ist das durchaus praktikabel, was da vorgeschlagen wird. Es hält den Prozess nicht auf, aber es strukturiert die Öffentlichkeitsbeteiligung in der nächsten Phase.
Okay, Herr Kraft.
Ja, danke schön. Das Begleitgremium ist ja von der Legislative eingesetzt worden. Wie steht es, das Begleitgremium eigentlich dazu, wenn Teile der Legislative, in diesem Fall Staatsregierungen, ganz speziell natürlich zum Beispiel die bayerische Staatsregierung, dazu sagt, dass sie in vollkommener Kenntnis der fachlichen Kriterien sagt, ganz Bayern, man hält ganz Bayern als Endlage für ausgeschlossen, wie es der Markus Söder und der Herr Aiwanger gesagt haben. Also dass eigentlich jemand, der über den Bundesrat an der Schaffung des Gremiums beteiligt war, dann eine Aussage trifft, die dem Ergebnis bereits vorgreift. Und natürlich dann in dieser Frage, gibt es Auswirkungen, also vielleicht ist es nur politisches Geplänkel, aber gibt es Auswirkungen innerhalb dieser Staatsregierung, dass die auf ihre weisungsgebundenen geologischen Landesämter möglicherweise Einfluss nehmen und dass die Zusammenarbeit mit diesen Landesämtern sich dann schwierig gestaltet? Liegt da was vor oder ist das nur politisches Geplänkel, was hier passiert? Und wie steht das Begleitgremium dazu?
Miranda Schröz, vielleicht
ja.
Zur Antwort?
Ja, danke. Vielleicht kann ich kurz hierzu sagen, dass in der ersten Phase des Nationalbegleitgremiums haben Klaus Toffe und ich als Co-Vorsitzende des Nationalbegleitgremiums einen Brief an Herrn Söder geschrieben, worin wir das Position des Nationalbegleitgremiums geäußert haben. Wir finden es nicht gerechtfertigt, wenn ein Bundesland sich als nicht geeignet erortet. Es ist ein Prozess, wo alle Bundesländer sich beteiligen müssen und es ist eine offene Frage bis zu das Entscheid, was von der Bundesregierung gemacht mag, wo die Standort am Ende die Anlage sein soll. Und zu der Frage, ist es möglich, dass Einfluss auf geologische Dienste genommen wird? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die geologische Dienste, staatliche geologische Dienste beteiligt sind in dem Prozess. Weil wenn alle beteiligt sind, kontrollieren sie die sich einander gegenüber ein bisschen. Und diese öffentliche Diskussion ist, was eigentlich sehr, sehr kritisch ist. Und ich glaube, das ist, wofür das Nationalbegleitgremium sich auch steht, dass in breite Beteiligung, in Diskussion, das ist, was gefehlt hat in die Vergangenheit. Und das ist, was so wichtig ist jetzt. Kurze Antwort auf Ihre Frage. Danke.
Dankeschön. Judith Skudelny.
Ja, vielen Dank. Ich war ein wenig überrascht von der Antwort, ob die Selbstorganisation ein Erfolgsmodell wird, bleibt abzuwarten. Das ist quasi die erste Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und wir wissen jetzt noch nicht hundertprozentig, ob das in Anführungszeichen ein Erfolgsmodell wird. Jetzt haben wir zwei Rahmenbedingungen gehört. Das eine ist, dass der Prozess von Anfang an, wie ich finde, also ob er jetzt auf dem Weg Verluste hat, gut, aber quasi der erste Startschuss, finde ich, sollte schon so sein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ausreichend beteiligt gefühlt haben. Auf der anderen Seite sind wir ein Stück weit in zeitlichen Zwängen. 30 Jahre ist nur auch genug. Da würde mich mal vom Nationalen Begleitgremium, die Sie ja beide Blicke ein bisschen im Auge haben, die Einschätzung interessieren, wie Sie diesen Spannungsbogen sehen, wie Sie die Kritik empfinden, vor allem, weil ja jetzt auch schon die ersten Töne laut geworden sind, dass man quasi den November nicht als Endpunkt sieht, sondern noch mindestens eine Präsenzveranstaltung oder noch andere Formate hinten dran hängt im Hinblick auf diesen ersten Teil. Da würde mich wirklich Ihre Einschätzung interessieren, weil ein Geburtsfehler an dieser Stunde kann den ganzen Prozess nach hinten hinaus, konterkarieren. Dann nochmal zu dem weiteren Verfahren. Da hieß es ein Zwischenstand der BGE zweimal jährlich und dann eine Fachkonferenz dazu. Die Fachkonferenz soll ja nicht nur debattieren, sie soll ja auch am Ende in irgendeiner Form ein Ergebnis weitergeben, auf das dann ein Stück weit wieder Bezug genommen wird. Das heißt, es reicht nicht zweimal jährlich der BGE was zu geben. Die BGE legt was vor und dann wird zweimal jährlich irgendwie munter diskutiert, sondern es muss ja dann auch einen Rückspiegelungsprozess geben, wie aufwendig Sie das Ganze ansehen. Ich bin da tatsächlich noch nicht ganz entschieden, wie ich dazu stehe. Ich sehe durchaus, dass ein großes Frustpotenzial vorhanden sein kann, wenn man sich jetzt wahnsinnig zeitintensiv eingebracht hat, an dieser Stelle nicht nur Schule, Studium und Ausbildung, sondern auch Arbeit und Familie können zeitintensiv sein. Also ich kenne selbst Leute, die in der Rente sind, die wahnsinnig zeitlich beansprucht sind. Also dieses Spannungsfeld hier zu kriegen, den Leuten dann zu sagen, so jetzt ist vorbei, jetzt warte mal erstmal eine Weile, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die Sie haben. Aber ich bin noch nicht entschieden und mich würden Ihre Abwägungen hinsichtlich Ihrer Einschätzung da interessieren.
Ja, danke, Frau Skudelny. Also die Fachkonferenzteilgebiete sind ja nicht abgeschlossen. Deswegen kann man über den Erfolg jetzt noch nicht alles sagen. Man kann natürlich etwas sagen. Man kann sagen, durch das Engagement, durch das unglaublich hohe Engagement von Menschen in dieser Selbstorganisation ist es gelungen, den ersten und den zweiten Termin unter schwierigsten Bedingungen durchzuführen. Also das finde ich zunächst einmal ist eine Anerkennung wert. Und da ist vieles passiert. Man kann sich fragen, ob das genug ist, ob das Beteiligung, ob die Beteiligungsqualität ausgereicht hat. Dazu wird es ein Gutachten von uns geben, dann im November vorzustellen. Es gibt positive wie negative Effekte der Online, ja, also Beteiligung im Sinne von Dialog, sich mal um Kaffee versammeln und was diskutieren geht da natürlich nicht so. Es wird immer natürlich versucht mit bestimmten technischen Hilfsmitteln. Es geht da nicht so. Andererseits muss man nicht anreisen, man kann leichter zu komischen Zeiten mal sich 2 Stunden in der Arbeitsgruppe dort einhängen. Das ist noch nicht klar zu sagen. Was jetzt die Beschlüsse oder die Überlegungen in der Fachkonferenz für den Schritt 2 betrifft, da muss ich jetzt ein bisschen sagen, wir bemühen uns nicht einzumischen in die Selbstorganisation der Fachkonferenz. Denn wir begleiten den ganzen Prozess. Viele von uns nehmen immer wieder an Treffen der AG-Vorbereitung statt, die ja auch öffentlich dann eben sind. Wir werden auch ab und zu gefragt nach unserer Meinung. Dann sind wir natürlich da. Aber wir halten uns sehr zurück, weil die Selbstorganisation der Fachkonferenz ist die Selbstorganisation der Fachkonferenz. Und da wollen wir nicht irgendwo deren Aufgaben machen oder die dominieren, sondern das müssen die selbst tun. Und da wird jetzt sicher im August dann sehr vieles noch passieren, was im Moment gerade in der Vorbereitung ist. Ich möchte an der Stelle nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob die FG1 da weitergeht, dann müssten Sie noch etwas sagen.
Nee, ich kann das auch so bestätigen. Wir wollen jetzt da nicht mit eigenen Ideen Einfluss nehmen. Aber ich glaube, es ist schon klar geworden, dass wir diese Grundrichtung durchaus für notwendig, sinnvoll und richtig halten. Und jetzt darauf setzen, dass in der letzten Fachkonferenz da noch mal konkreter auch im Dialog mit der Base mehr entwickelt wird.
Dankeschön. Hubertus Debel, bitte.
Ja, danke schön. Meine zweite Frage geht an Herrn Brunsmeier. Ich möchte Sie bitten, zum von Ihnen bereits genannten Punkt Umgang mit Unsicherheiten beim Strahlenschutz noch einmal vertieft Stellung zu nehmen und dass Sie bitte auch zum weiteren Umgang mit den leicht- und mittelradioaktiven Abfällen etwas sagen. Das hat uns ja auch schon beschäftigt in der damaligen Standortauswahlkommission, wo wir ja gemeinsam drin waren. Es ist ja in der Tat ein sehr verwirrender Zustand, den der Stand AG und das nationale Entsorgungsprogramm geregelt haben. Und es könnte ja auch nach der neuerlichen Klageandrohung gegen die Genehmigung des Schacht Konrad passieren, dass wir vor ganz neuen Herausforderungen stünden. Können Sie zu den beiden Punkten noch mal etwas genauer Stellung nehmen, Herr Brunsmeier? Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Will ich gerne tun. Vielleicht auch mal mit Blick auf das lernende Verfahren und die Ungewissheiten und Unsicherheiten bisher. Wir haben die Situation, dass sehr häufig sehr tiefgehende wissenschaftliche Diskussionen geführt werden und auf der anderen Seite eine eher Öffentlichkeitsbeteiligung läuft, die erstmal auf allgemeinem Niveau abläuft und wo allgemeine Fragen besprochen werden. Und das passt im Moment noch nicht so richtig zueinander. Man müsste eigentlich diesen wissenschaftlichen Diskurs und den Öffentlichkeitsbeteiligungskurs besser zusammenführen. Und das erhält eine besondere Herausforderung im Moment, finde ich jedenfalls, mit der erstmalige Anwendung der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, weil wir haben das erlebt beim Geologiedatengesetz. Jetzt kommt noch mal ein weiterer komplexer Sachverhalt hinzu, der sehr schwer nur zu übersetzen ist aus der Wissenschaft heraus in die Öffentlichkeitsbeteiligung. Und wir haben bei uns bisher feststellen müssen, dass in den bisherigen Formaten oftmals ja, für die Öffentlichkeit das Know-how oder auch die Unterstützung, auch die wissenschaftliche Begleitung nicht dabei war. Das heißt also, das Stichwort Augenhöhe ist in dem bisherigen Prozess oftmals noch nicht erreicht worden. Und diese unabhängige Wissenschaft, der sich auch die Öffentlichkeit bedienen kann, wäre eine wichtige Voraussetzung für diesen zweiten Prozess, jetzt insbesondere bei der Bewertung und dem Umgang mit diesen Ungewissheiten und Unsicherheiten. Die Fachkonferenz Teilgebiete hat das, glaube ich, auch als Problem gesehen und auch adressiert. Und da geht es eben insbesondere auch um finanzielle und personelle Ausstattung, so etwas zu garantieren. Die Schweiz hat dafür, glaube ich, gute Vorbilder geschaffen. Und wir werden, glaube ich, gut beraten, das in der Bundesrepublik Deutschland auch so zu organisieren. Wir vom NBG wollen dazu, das haben wir jetzt in der Fachgruppe 3 letztens gemeinsam überlegt, für diese schwierigen wissenschaftlichen Formate auch mal andere Orte suchen, wo wir das besprechen. Und ich will das mal mit einfachen Worten sagen. Im Grunde genommen braucht es den wissenschaftlichen Diskurs, es braucht den öffentlichen Diskurs und es bräuchte eigentlich eines Harald Lesch, der das zusammenfasst, dass es sowohl für die Wissenschaft interessant ist als auch für die Öffentlichkeit, also dass man es wieder zueinander führen kann. Diese Defizite, die bisher dort sind, die müssen, glaube ich, noch mal explizit angegangen werden. Was die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle betrifft, die in der Kommission dabei waren, werden sich vielleicht an das Wörtchen insbesondere erinnern, das dann am Ende nicht mehr Niederschlag gefunden hat in dem Gesetzestext, aber das, glaube ich, sehr deutlich macht, dass es neben den hochradioaktiven Abfällen eben auch noch andere Herausforderungen gibt, die gelöst werden müssen. Diese Herausforderungen sind zum Teil andere. Also ich sage mal Stichwort Gasbildung, ich sage mal Stichwort chemische Prozesse. Und sie werden besondere Fragestellungen sein bei den wissenschaftlichen Beurteilungen jetzt zu den Sicherheiten der einzelnen Gesteinsarten und anderen Fragestellungen. Das heißt also, wir sind gut beraten, diese Frage schwach- und mittelradioaktive Abfälle und deren Herausforderungen frühzeitig jetzt bei den repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen zu berücksichtigen. Das ist auch in § 4 der Sicherheitsanforderungsverordnung so vorgesehen für hochradioaktive Abfälle. Aber wir haben die Situation in Deutschland, dass die Sicherheitsanforderungen für schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus 1983 sind und hier auch eine Harmonisierung dieser Sicherheitsanforderungsverordnungen dringend überfällig ist. Also insofern sind wir gut beraten, diese Probleme frühzeitig mitzubedenken. Es ist auch der Moment denkbar, das hat die Kommission auch damals schon gesagt, es ist der Moment denkbar, dass man zu der Überzeugung kommt, dass in diesen Standort schwach- und mittelradioaktive Abfälle nicht mehr mit reinpassen. Das hätte aber inzident das Problem, dass dann ein neues Verfahren für einen weiteren Standort gesucht werden müsste. Auch das muss den Menschen klar sein, wenn sie sich in diesem Bereich bewegen. Und deswegen weisen wir an früher Stelle schon darauf hin und erwarten, dass das auch entsprechend Eingang findet.
So, ich war jetzt fast geneigt zu stoppen. Und zwar deshalb, weil ich auch meine Frage sich auch an Klaus Brunsmeier richtet, also im Thema weitermachen kann gleich. Wir saßen ja zusammen auch in der Endlagerkommission und haben da genau diese Themen auch schon gewälzt. Und jetzt kam vorhin die Forderung oder steht ja auch hier in den Empfehlungen, dass man unterschiedliche Szenarien für die zu erwartenden Volumina der zusätzlich endzulagernden schwachen mittelradioaktiven Abfälle entwickelt. Und natürlich, es geht darum, dass das Transparenz gemacht wird und mit der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Trotzdem will ich mal zwei Vorbemerkungen machen. Die eine Vorbemerkung ist, dass diese zusätzlichen Abfälle, für die wir in der Tat bisher in Deutschland keinen Endlagerstandort definiert haben, die Asse-Abfälle, die Urenco-Abfälle, dass die nur in dem Fall auch an diesem Standort eingelagert werden, wenn dieser Standort es hergibt, neben dem absolut prioritären Endlager für hochradioaktiven Müll auch noch ein Endlager in entsprechendem Abstand für diese anderen Abfälle bauen zu lassen. Das absolut prioritär ist der hochradioaktive Abfall. Also es ist keine Bedingung, dass dieser andere, da haben wir ja lange drum gestritten in der Kommission mit dem Bundesumweltministerium, dass das gerne so haben wollte, aber es ist keine Bedingung, dass dieser Standort auch diese anderen Abfälle aufnehmen können muss. Das ist das eine. Und dann war vorhin Klaus Brunsmeier die Rede nicht nur von Asse, Renko und Konrad. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich ein Problem damit, jetzt von unseren Behörden, Umweltministerium und so weiter zu erwarten, dass auch noch für Konrad Szenarien entwickelt werden, die da, also für die Abfälle, die für Konrad bestimmt sind, die auch in ein Szenario mit reinkommen, weil ich muss mal sagen, für mich als Gesetzgeberin ist jetzt erstmal relevant und abschließend, dass sogar das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Endlagerstandort Konrad, dem geplanten Endlagerstandort, befasst hat. Und von daher ist es für mich gar keine Frage, dass diese Abfälle in Konrad eingelagert werden. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass eine neuerliche Klage eine relevante oder auch nur bemerkenswerte Aussicht auf Erfolg hat. Deshalb jetzt meine Frage, wie soll, wenn ich jetzt mal bei Asse und Orenco bleibe, diese Abfälle sind beide in der Masse überhaupt nicht bezifferbar heute. Wir wissen nicht, wie lange Orenco noch Abfälle produziert oder ob die vielleicht doch unter Stichwort Wertstoff noch mal exportiert werden. Also da haben wir überhaupt keine Anzahl. Bei Asse wissen wir nicht, was am Ende an kontaminierten Salzvolumina zu den Abfällen dazukommt. Ist auch überhaupt nicht bezifferbar. Wie sollen solche Szenarien einigermaßen belastbar, sodass man etwas damit anfangen kann? Man muss ja irgendwelche Volumina dann annehmen. Wie sollen die eigentlich erstellt werden und in welcher Mindestanzahl müssten die erstellt werden, damit die überhaupt in die Debatte mit einfließen können?
Ja, also zunächst einmal die Priorität von hochradioaktiven und wärmeentwickelnden Abfällen ist, glaube ich, Konsens. Das stellt keiner in Frage. Das ist auch das zentrale Element dieses Verfahrens. Die grundlegende Frage ist sozusagen neben diesen sehr exakt bezifferten Größenordnungen der hochradioaktiven Abfälle, was kann da auf uns zukommen? Und das hast du, finde ich, genau richtig beschrieben. Wir haben sehr große Unsicherheiten, was aus der Asse kommt. Wir haben sehr große Unsicherheiten, was aus der Urananreicherung kommt. Und wir haben zumindest Unsicherheiten, ob abschließend Konrad auch mit reinkommt, aus folgenden Gründen. Heute würde niemand würde heute mehr ein Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in einem solchen Bergwerk wie Konrad einlagern. Es ist richtig, dass es letztrichterlich und letztendlich entschieden ist, aber mit Blick auf Wahrheit und Klarheit und Ehrlichkeit könnte es ja auch sein, dass an einem gemeinsamen Standort diese Abfälle unter den neuen, heutigen Stand von Wissenschaft und Technik sehr gut eingelagert werden könnten. Und um das sozusagen auch entsprechend mit abprüfen zu können, macht es natürlich Sinn, unterschiedliche Szenarien zu machen. Und die Szenarien sollen sich gerne auch an den Größenordnungen des NAPRO orientieren. Das NAPRO spricht von 175 bis 220.000 Kubikmeter aus der Asse. Sie sprechen von runde 100 bis 120.000 Kubikmeter aus der Urananreicherung heute. Und Sie sprechen von 300.000 Kubikmetern Konrad. Das wäre der heutige Worst Case an Menge, die da wäre. Dann kann man ein Szenario machen ohne Schacht Konrad, weil Schacht Konrad sozusagen befüllt wird. Und man könnte auch ein Szenario machen, wo man sagt, das ist unsere heutige Einschätzung, die sich im Laufe des Verfahrens auch ändern kann und sollte, mit Blick auf neue Entwicklungen um Asse und die Urananreicherung, welche Mengen das sind. Und diese verschiedenen Szenarien müssen ja irgendwie zusammengebracht werden, um zu sagen, diese Menge können wir in diesen Lagervorschlag hineinpacken oder können wir nicht mit hineinpacken. Und was nicht passieren darf, und das ist deswegen sind wir da auch so dringlich drauf, dass das entsprechend mit berücksichtigt wird, was nicht passieren darf, finde ich, ist sowas wie Würgassen, wo dann die Menschen, der Bürgermeister und der Landrat aus der Presse erfährt, dass sie ein neues Logistikzentrum werden für genau diese Stoffe. Und da denke ich, da ist es wichtig, dass man von Anfang an mit offenem Visier diese Menge mit in den Blick nimmt, in verschiedenen Szenarien sie bei den Berechnungen mit berücksichtigt und am Ende des Tages sagen kann, wir haben es in den Szenarien mit berücksichtigt, das kommt auf dich zu, Bürgerinnen oder Bürger, und damit musst du rechnen, wenn du an diesem Standort ein HAW-Lager hast, das da zusätzlich auch noch mit als SMA eingelagert wird.
Dankeschön. So, wir steigen ein in die dritte Runde. Wir können sie auch ganz normal durchführen mit den 2 und 3 Minuten. Und es beginnt wieder Carsten Möhring, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, der am Anfang nur kurz angesprochen wurde, und zwar sogenannte Peer Review. Ich habe verstanden, dass es in einer ersten Stufe sozusagen läuft. Mich würde interessieren, erstens die genaue Zielsetzung, die mit diesem Auftrag verbunden ist. Zweitens die Frage, wie die Auswahl der Peers stattgefunden hat. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Frage, dass wir ja in allen anderen Ländern, die sich um Endlagerstandorte sorgen, ob das jetzt die Schweiz oder Finnland ist oder auch andere, methodisch völlig anders vorgegangen wird als hier bei uns. Deswegen diese Frage, und da würden mich Einzelheiten noch mal interessieren.
Miranda, machst du das?
Ja, vielleicht kann ich ein paar Worte dazu sagen. Wir haben uns entschieden für diese internationale Peer Review mit dem Konzept, dass vielleicht haben wir auch Prozessen oder Möglichkeiten, was wir übersehen haben, weil wir haben ein ziemlich deutsches Gesicht auf das ganze Endlagerstandortfindungsprozess. Und das mit den International Peer Review kann man auch vielleicht von Ergebnissen aus anderen Ländern was lernen. Aber gleichzeitig ist es auch nicht verkehrt, dass Deutschland mit dieses neues Prozess sich nach außen darstellt und die Modell Deutschland, sag mal, ein bisschen international verbreitet, dass man auch neue Beteiligungsprozesse, ein intensiver Austauschprozess auch international bekannt macht, auch mit der Hoffnung, dass international solche Prozesse stattfinden würden. Es ist eine Frage für die internationale Gesellschaft, was passiert mit hochradioaktivem Müll. Und wir sind noch nicht so weit, dass wir entweder die Fragestellungen für diese International Peer Review oder die Gutachter für diese International Peer Review identifiziert haben aus Empfehlungen in Austausch mit dem Umweltministerium. Würden wir auch zusammen mit das BGA und das BASE eine Runde Fragen bereitstellen und dieses dann an geeignete Gutachter geben. Wir haben wohl aber schon mehrere Gutachterinnen identifiziert, die auch Deutschsprachkenntnis haben und ein Verständnis von Endlagerfragen. Wir haben obenauf einen zweiten Peer-Review-Prozess, was wir organisieren, und das ist, was jetzt läuft. Das ist ein Peer-Review zu die öffentliche Beteiligung des Fachkonferenzteilgebiete. Die ganze Frage, ist das Prozess etwas, was man in der Zukunft auch auslernen kann für eine bessere öffentliche Beteiligung in der Zukunft. Und hier sind wir jetzt dabei, auch die Gutachter, mögliche Gutachter anzuschreiben und ihre Bereitschaft, bei so einem Gutachtenprozess mitzuwirken. Das stellen wir jetzt als Frage. Wir würden gerne in der Zukunft weiter dazu berichten. Und wir hoffen, dass diese Peer Review zu das jetzt laufende Prozess, sag mal, Ende dieses Jahr fertig sein kann.
Dankeschön. Wer nimmt das Wort für die SPD? Nina Scheer wieder oder Carsten Dreger? Nina, bitte.
Ja, ich möchte noch mal zurückkommen auf die doch sehr wesentliche Frage, auch wenn das jetzt gerade schon ein bisschen übersprungen ist, mit den Beteiligungsformaten. Mir ist es noch nicht so ganz klar, auch wenn ich die Frage von Silvia Kotting-Ohl noch mal reflektiere, was das, sie hat ja sehr darauf abgestellt, was der Gesetzestext auch schon hergibt, aber man hört ja doch durch, dass und liest das auch dem Bericht, dass man die Vorstellung existiert, man müsste doch etwas weiterentwickeln. Aber mir ist das alles noch ein bisschen zu wenig greifbar. In welche Richtung soll was genau weiterentwickelt werden? Andere Beteiligungsformen ist ein sehr häufig verwendeter Begriff. Auch andere Orte, der wissenschaftliche Diskurs, öffentliche Diskurs, Defizite, das ist ja alles sehr das ist wenig greifbar, finde ich. Idealerweise sollte ja das, was gesetzlich gegeben ist, ausgeschöpft werden und man schaut dann, an welcher Stelle stößt man da an Grenzen und inwiefern stößt man an Grenzen und dann erst kann man genau sehen, wo hat auch der Gesetzgeber Nachsteuerungsbedarf. Ich sehe zurzeit trotz der schon vielen gefundenen Worte noch nicht so richtig, an welcher Stelle hat wer ganz konkret einen Nachsteuerungsbedarf, wie musste der ausgestaltet werden, ohne dann auch in Konflikte, in neue Konflikte zu kommen. Auch mit der Legitimationswirkung, die dann da halt ausgelöst wird. Aber vielleicht Frau Schröers und Frau Schafmeister, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden darauf eingehen möchte. Ich fände das schön, wenn man das noch ein bisschen konkretisieren könnte. Das können wir wahrscheinlich heute nicht klären. Aber das ist wirklich, da setzt mein großes Fragezeichen noch an.
Wer möchte das beantworten?
Also in Beteiligungsformaten bin ich als Geologin ein bisschen
schwer. Weil Sie doch vorhin auch angesprochen hatten, aber gerne Frau Schröers als
Ja, ich würde aber auf jeden Fall noch eins sagen. Ich meine, diese Weiterführung ist ja in dem Sinne, das kam mir ebenso ein bisschen bei den Kommentaren hier in den Kopf. Erstens, das Verfahren soll auf gar keinen Fall verlängert werden, jedenfalls nicht unnötigerweise, sondern der Suchprozess geht weiter. Wir haben nur auch das Gefühl gewonnen, dass derzeit die Fachkonferenzen noch nicht so richtig das Material haben, über das sie konkret besser befinden können. Und zumindest für meinen geologischen Teil kann ich das auch ein bisschen bestätigen, weil das eben noch in seiner sehr großen Überflugshöhe passiert ist. Berechtigterweise, aber das muss jetzt weitergehen. Und die ganz spannende Phase ist eben die Einengung. Und da müssen eben weiterhin, wie man das jetzt nennt, Fachkonferenz oder sonst wie, da bin ich nicht der richtige Mensch für, aber ich denke schon, dass in dieser Form weiter diese Diskussion gehen muss. Ich finde schon ähnlich wie in der Fachkonferenz, aber da sind vielleicht andere aus dem NBG eher berufen.
Vielleicht kann ich kurz dazu ergänzen. Was wir bisher gesehen haben, die Fachkonferenz Teilgebiete ist neu ins Leben gerufen, hat sich mit die erste Zeitfenster sehr beschäftigen müssen mit der Aufbau des ganzen Fachkonferenz, wie läuft es und inhaltlich das Arbeit ist eigentlich ziemlich neu, sag mal. Und was wir auch merken, ist, dass der Verständnis zu den geologischen Fragen ist nicht sehr verbreitet. Die Teilgebiet Zwischenbericht, 700 Seiten oder sowas, es ist umfangreich, dass es sehr schwierig ist, das wirklich durchzuarbeiten und für die Öffentlichkeit wirklich verständlich zu machen. Das ist deshalb so wichtig, dass in der Zukunft wir weitere Möglichkeiten haben für diese internationale oder diese nationale Austausch. Was ist eigentlich das Arbeit des BGA? Wie machen die das? Was für Modelle werden benutzt? Warum werden die benutzt? Auf welche geologische Datenbasis ist der Zwischenbericht zusammengestellt? Und wenn das jetzt alles in Frage ist, man kann sich sehr gut vorstellen, dass in der Zukunft wird das noch in größere und wichtigere Fragen werden. Ein Fachforum für eine weitere Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit muss basiert sein auf ein enger Austausch mit die beteiligten Aktoren. Und deshalb das Arbeit des National Begleitgremium ist hier auch wichtig, dass wir auch, was passiert in unterschiedlichen Organen, für die Öffentlichkeit bereitstellen. Hierzu, ich würde auch ganz kurz zu Jurines Thema, die Beteiligung, die junge Personen auch was sagen. Weil die junge Personen sind eigentlich die in der Zukunft diese Themen bearbeiten werden. Und deren Interesse jetzt zu wecken, ist, ich glaube, super wichtig und wirklich ein hilfreicher Prozess zu einer Beteiligung in Prozessen, die sehr komplex sind, Themen, die sehr komplex sind. Und hoffentlich können wir damit ein stärkeres Interesse für die Zukunft auch entwickeln.
Dankeschön. Herr Kraft, bitte.
Ja, danke. Ich glaube, es war der Herr Dröge vorhin, der etwas Interessantes gesagt hat, nämlich, dass die beteiligten Geologen nach bestem Wissen und Gewissen die Bürger in Crashkursen, in Schnellkursen im Prinzip über die geologischen Grundlagen aufklären, im Prinzip nach denen die Daten, die von den Landesämtern kommen, bewertet werden. Jetzt will ich niemandem was Schlechtes unterstellen, ganz ehrlich, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Geologen nach bestem Wissen und Gewissen die Entscheidungskriterien an die Bürger weitergeben, dann müssen wir natürlich festhalten, dass die Bürger im Prinzip von der geologischen Weitergabe durch die Geologen abhängig sind. Und die Frage ist, wie kann man dann erwarten, dass die dann zu einer anderen Einschätzung kommen werden, als die Geologen, die sie beraten haben? Und ist man am Ende nicht einfach an dem Punkt gelangt, wo man sagt, da die Bürger von der Weitergabe der Expertise der Geologen abhängig sind, dass am Ende die Geologen das Ganze entscheiden? Ist das nicht eine logische Schlussfolgerung? Oder wie sollte ein Bürger, der von den Geologen, von ihrer fachlichen Einschätzung abhängig ist, zu einem anderen Ergebnis kommen? Kann das überhaupt passieren?
Also ich bin ja selber kein Geologe, kann das also ein bisschen nachvollziehen, wie man sich dann fühlt als Nicht-Geologe. Wichtig ist es, dass die Öffentlichkeit auch einbezogen wird in die Abwägungsdiskussionen. Dass sie also mitbekommen, wie auch die geologische Wissenschaft ihre Ergebnisse diskutiert und nach Abwägungen zu Ergebnissen kommt. Also eine Transparenz auch der wissenschaftlichen Diskussion. Das, finde ich, ist das A und O dabei. Aber vielleicht können das andere noch mal ergänzen. Ja.
Vielleicht, ja, gern.
Eine ganz kleine Ergänzung, weil diese, also erstmal ist das eine gute Frage. Das ist das Thema Augenhöhe. Ja, denn ich meine, für manche Dinge muss man einfach ein paar Jahre studiert haben und Berufserfahrung haben. Die kann man dann, aber wie bringt man dieses ganze Wissen in 4 Stunden rüber? Das ist eine Riesenherausforderung. Ich setze, oder wir, aber ich jedenfalls setze auch ein wenig darauf, das sieht man auch jetzt schon in den Diskussionen über den Zwischenbericht und die Teilgebiete, dass die Bürgerinnen und Bürger ja nicht einfach sozusagen nur aus geologisch völlig Ungebildeten bestehen, sondern dass dort auch Geologinnen, Geologen da sind, die eben dann so eine Art Brückenbauerfunktion auch übernehmen, die auch in der Lage sind, dann vertieft in die Dokumente reinzuschauen, die in der Lage sind, auch kritische Fragen an die Geologen und Geologinnen zu stellen. Also das ist schon wichtig, dass es solche Überbrückungen gibt, denn sonst läuft man in der Tat in die Gefahr, die Sie geschildert haben.
Ja, bitte.
Also vielleicht mal ein konkretes Beispiel auch dazu. Wir sind ja jetzt mit dem Beginn der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung an dem Punkt, wo für die Teilgebiete Untersuchungsräume festgelegt werden müssen. Und da denke ich, wird es natürlich die Bürgerinnen und Bürger interessieren. Erstens, wie werden Untersuchungsräume festgelegt und wo werden diese Untersuchungsräume festgelegt, in denen dann diese repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Ich denke, diesen Schritt, den kann man auch als Bürgerinnen und Bürger ohne ganz tiefgreifenden geologischen Sachverstand nachvollziehen. Und man ist darüber informiert, dass in Schritt 2 der Phase 1 die BGE an der Stelle jetzt diese Arbeiten durchführt, weiterführt mit der Geosynthese und so weiter. Aber ich denke, diese Transparenz, das steht im Gesetz, in einem transparenten Verfahren, in einem partizipativen Verfahren, dass die Bürgerinnen und Bürger auch dort mit das nachverfolgen können, wo das jetzt stattfindet. Das sind die Herausforderungen, die in dem Gesetz drinstehen und die jetzt auch umgesetzt werden könnten. Und dafür braucht es Formate oder feste Termine, wo darüber informiert, darüber diskutiert und darüber auch partizipiert wird, damit die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, wir sind gut informiert, wir haben möglicherweise über andere Wissenschaften auch noch weitergehende Informationen. Die haben wir eingebracht, die BGE hat sie geprüft. Die BGE sagt, okay, übernehmen wir, oder die BGE sagt, übernehmen wir nicht, weil. Und damit, denke ich, ist eine gute Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger jetzt in diesem nächsten Schritt möglich. Formal ist er aber nicht vorgesehen. Ne? Aber er ist nach der Gesetzeslage, um da auch noch mal drauf einzugehen, was Frau Scheer eben sagte, er ist nach der Gesetzeslage total normal. Denn im 5.3 steht ja, das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wird entsprechend fortentwickelt. Und das wäre jetzt genau der Schritt, an dem wir diese Öffentlichkeitsbeteiligung fortentwickeln müssten. Und das wäre genau der Schritt, wo sozusagen auch das BASE dazu konkrete Vorschläge vorlegen müsste, wie so etwas erfolgen könnte.
Dankeschön. Judith Skadelny.
Ja, vielen Dank. Ich versuche es kurz zu machen. An das Letzte anschließend. Ich glaube, bei dem Ganzen geht es auch bei Transparenz auch sehr viel um Vertrauen und Nachvollziehbarkeit.
Es werden immer Kriterien und immer wieder Dinge aufkommen, die man einfach so akzeptieren muss. Die Frage, wie dick muss eigentlich die Deckschicht drüber sein? Da habe ich mich tatsächlich umfassend darum aus einem ganz speziellen Grund erkundigt und da konnte mir niemand eine befriedigende Antwort geben, außer man musste eben irgendwann mal sich auf eine Zahl entscheiden und das war die Zahl. So, und damit sind manche bisher im Gespräch gewesenen Dinge draußen gewesen. Das kann ich im Detail nicht persönlich auch mit hunderten Geologen verstehen, sondern ich muss einfach akzeptieren, dass eine gewisse Anzahl an Fachkompetenz jetzt eine Zahl festgelegt hat. Und das, was wir erreichen müssen, ist das Vertrauen. Weswegen, jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, die Evaluation der Fachkonferenzen mir doch nach all ihren Einlassungen immer noch ein bisschen im Bauch liegt. Na, wir haben eine Evaluation, die im Prinzip nach dem Endtermin der Fachkonferenzen stattfindet, die im Moment noch für mich so ein bisschen eine Wundertüte ist, was bei der Beteiligung denn am Ende rauskommt. Und wir wollen nicht mit einem Geburtsfehler anfangen. Und wenn, dann muss der Geburtsfehler zumindest heilbar sein. Und deswegen bin ich wahnsinnig darauf gespannt, was denn am Ende A von den beteiligten Fachkonferenzteilnehmern selber an Rückmeldung kommt und B, was aus ihrer Evaluation rauskommt und C, was wir denn als Politik denn damit anfangen. Weil, ich sag's nochmal, wir haben ja einen gewissen Zeitplan, den wir ja auch nicht ins Nirvana verlängern wollen. Jetzt zu meiner letzten tatsächlichen Frage ganz kurz an die Frau Suckow. Sie hatte in ihrem Eingangsstatement gesagt, dass es Reibungsverluste zwischen den Institutionen gäbe und in direktem oder indirektem Zusammenhang hat sie gesagt, zum Beispiel bei der Aufsicht und Öffentlichkeitsbeteiligung bei der BASE. Das sei unzulänglich organisiert, irgendwas in der Richtung. Ob sie das nochmal ausführen kann, weil ich habe es tatsächlich in meinen Mitschrieben nicht richtig verstanden. Und das würde mich interessieren. Also das Reibungsverluste zwischen den Institutionen hat sie gesagt und alles andere möge sie noch mal erklären, bitte.
Ja, das mache ich natürlich gerne. Also wir haben ja die Situation, dass das BASE sowohl für die Aufsicht zuständig ist, als auch Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung ist. Und das ist eine rechtliche Konstruktion, die geprüft und anerkannt ist. Also rechtlich ist daran nichts auszusetzen. Eine andere Frage ist natürlich, ob das sinnvoll ist und ob beide Aufgaben gleichermaßen im Moment erfüllt werden oder ob die dann doch vermischt werden, ob man das Ganze vielleicht umorganisieren müsste. Ich würde da gerne auch nochmal an Herrn Grunwald weitergeben.
Ah, ja, bitte.
Ja, dann danke, Frau Skudelny, dann antworte ich auf den ersten Teil. Also ich bin da völlig bei Ihnen. Das Thema Vertrauen steht ganz weit oben. Natürlich auch gerade deswegen, weil 40 Jahre lang sehr viel Misstrauen entstanden ist in dieser ganzen Geschichte. Und es muss im Verfahren einfach verhindert werden, vermieden werden durch, sagen wir mal, kluge Einrichtung der ganzen Schritte. Und da sind wir ja auch als NBG stark dran, dass niemals der Eindruck etwa entstehen kann von Willkür, vom Einfluss kurzfristiger tagespolitischer Interessen, dass nicht der Eindruck von Beliebigkeit entstehen kann. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass Sie haben es Deckgebirge genannt. Mein Beispiel ist immer, wo endet die Nichteignung von Gebieten wie etwa in der Eifel durch Vulkanismus? Ja, wie viel Kilometer Sicherheitsabstand muss man da einrechnen? Das, auch das ist nicht willkürlich, aber eben auch nicht einfach hieb- und stichfest ausrechenbar, sondern da gibt es geologische Argumente, die qualitative Art sind. Die müssen alle auf den Tisch, damit eben dieses Vertrauen wachsen kann, dass da Menschen sind, Institutionen sind, die auf der Suche nach dem bestmöglichen Standort sind und nicht sonst irgendeine Agenda verfolgen. Und unter dieser Hinsicht verstehe ich auch die Evaluierung, den Review dieses Schrittes 1, etwa der Fachkonferenz, dass diese Schritte im Hinblick auf Vertrauen und die dafür notwendigen Elemente erfolgt, sozusagen als Oberthema für die anderen. Und immer in der Intention zu lernen für die weiteren Schritte. Nicht um zu zerstören, sozusagen, hier ist schon was schiefgegangen, sondern für mich ist dieser erste Schritt vielleicht gerade, weil hier noch die 54% drin sind, einfach auch ein, sagen wir mal, ein Feld des Lernens in einem Bereich, wo es noch nicht ganz hart auf hart geht, weil es eben noch 54% sind. Aber umso wichtiger ist es, in dieser noch halbwegs günstigen Situation das Maximale rauszuholen an Lerneffekten, was wir können.
Vielen Dank. Hubertus Debel, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine letzte Frage geht erneut an Klaus Brunsmeier. Es geht ja bei der Endlagersuche nun zunächst darum, geeignete Formationen zu finden. Aber nicht nur die Geologie ist ja relevant. Es wird ja auch eine ganze Reihe von oberirdischer Anlagen am Standort eines Endlagers geben müssen. Unter anderem ein großes Zwischenlager bzw. Bereitstellungslager, wie das ja heutzutage gerne genannt wird. Und das soll ja wohl auch noch gebaut werden, bevor ein Endlager genehmigt ist. Das klingt dann doch sehr nach Gorleben 2.0. Herr Brunsmeier, können Sie uns zu diesen Anlagen etwas mehr sagen? Und was empfehlen Sie, wie das im Standortsuchverfahren kommuniziert werden sollte? Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will insofern darauf eingehen, auf das Schweizer Suchverfahren zu verweisen. Also in der Schweiz ist ja ein ähnliches Suchverfahren gestartet worden, was auch, ich sage jetzt mal, in einem relativ breiten gesellschaftlichen Konsens sehr schnell, sehr weit vorangeschritten ist, aber dann nach und nach in schwierige Gewässer geraten ist. Eine der zentralen Eckpunkte, wo es sozusagen an dann Bereitschaft oder an Konsens auf einmal fehlte, war an dem Punkt, als klar wurde, dass es nicht nur darum geht, ein Endlager untertägig, also tief unter der Erde zu bekommen, sondern dass man darüber hinaus auch noch oben auf der Oberfläche ein riesiges Eingangslager und eine Konditionierungsanlage bekam und ein völlig neuer Blick auf dieses Endlager auf einmal entstand. Und deswegen ja auch unser Werben dafür, diese Ungewissheiten und Unsicherheiten, die auf die Menschen zukommen und kommen könnten, frühzeitig zu kommunizieren. Ich habe das beim schwach- und mittelradioaktiven Abfall eben schon getan. Und ich würde das hier an dieser gleichen Stelle auch tun. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass sehr frühzeitig auch mitkommuniziert wird, was an technischen Anlagen und Notwendigkeiten für einen solchen Einlagerungsbetrieb erforderlich ist und wie man sich das vorstellt. Stellt man sich das so vor, dass man die Castoren zunächst mal in den Zwischenlägern belässt oder zu neuen Zwischenlägern zusammenfasst und mit einem kleinen Eingangslager arbeitet? Oder stellt man sich das so vor, dass man möglichst schnell, bevor das Endlager sozusagen entsprechend vorbereitet ist, schon aus den derzeitigen Zwischenlagern in ein größeres Eingangslager diese Castoren unterbringen? Ich denke, das sind zentrale Fragen, was an Herausforderungen und auch Belastungen dann auf die Bevölkerung zukommen, die früh geklärt werden sollten, aber noch viel früher und noch viel wichtiger kommuniziert werden sollen, dass es den Menschen klar ist, dass uns in der Bundesrepublik Deutschland nicht sozusagen das gleiche Problem passiert, wie es in der Schweiz passiert ist, und dass wir das ein bisschen vorsorgender und vorausschauender angehen. Das wäre der Hinweis zu dieser Frage.
Dankeschön. Meine letzte Frage ist vielleicht nicht ganz so konkret. Die gilt dem Begriff lernend. Wir haben ja ein Gesetz gemacht mit einer ganzen Menge Ansprüche. Transparent, partizipativ, wissenschaftsbasiert ist vielleicht noch relativ normal. Selbsthinterfragend ist schon sehr ungewöhnlich. Und lernend ist ja was, ich sag mal, das ist eigentlich nicht so die übliche Haltung von Behörden oder von Gesellschaften, die Vorhabenträger sind, und auch nicht von Politikerinnen und Politikern, ständig zu sagen, ja, ich kann mich irren, aber dann lerne ich auch gern dazu. Das ist großartig, wenn das passiert, aber meistens läuft man nicht mit diesem Schild um den Hals durch die Gegend. So, das erwarten wir aber jetzt. Und ich würde sagen, nicht nur das Verfahren soll lernend sein, sondern eigentlich müssen auch alle beteiligten Akteure dieses lernend implementieren und zu sagen, ja, ich weiß noch lange nicht alles und ja, ich kann mich irren. Und deswegen ist mir manche Kritik, muss ich ehrlich sagen, sowohl an einzelnen Akteuren wie auch am Verfahren, soweit es jetzt schon vorangeschritten ist, ein bisschen zu kleinteilig, weil ich immer denke, dieses Lernen steht doch über allem. Und ganz viel Selbstorganisation, ganz viel Neues, was angefangen wird, neue Verfahren, neue Partizipationsformate. Und ja, natürlich läuft es nicht alles rund von Anfang an, sondern muss sich einspielen. Es müssen Erfahrungen gesammelt werden, es muss gelernt werden. Und meine Frage jetzt in den Raum des nationalen Begleitgremiums ist zum einen, wie gehen Sie denn mit diesem Begriff lernend um? Und wie sieht es mit Ihrer Großzügigkeit aus den Akteuren gegenüber, dass die sich vielleicht auch irren? Ja? Wie sieht es, wann muss wirklich eingefordert werden, zu sagen, so, da ist jetzt was falsch gelaufen, jetzt du Gesellschaft oder du Behörde oder du Gesetzgeber hast hier an der Stelle etwas zu lernen. Also es ist ein bisschen unkonkret, das weiß ich, aber es ist einfach so, dieser Begriff treibt mich um, weil ich das Gefühl habe, der ist noch nicht verankert.
Darf ich vielleicht mal ganz kurz zuerst, weil ich habe ja, glaube ich, auch ein Beispiel dafür gegeben. Ich habe das mit der seismischen Aktivität eben gebracht und da haben wir ganz klar erkannt, da ist eben eine Regel am Werk, die eben nicht gut ist, das muss verändert werden. Es muss was Neues erforscht werden, um eben hier zu einem besseren System zu kommen. Sie sagten eben, Ihnen ist das zu kleinteilig. Ich weiß nicht, wie Sie lernen, aber man lernt eigentlich in kleineren Bröckchen. Lernen heißt ja nicht total im großen Umschlag umlernen.
Sorry, ich habe gesagt, die Kritik ist mir manchmal zu kleinteilig.
Also, Entschuldigung, dann habe ich Sie da missverstanden. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich denke, es gibt viele kleine Beispiele, wo eben auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung auch erkannt hat, wir überfordern möglicherweise die Öffentlichkeit und wir selber sind bereit, der Öffentlichkeit noch mehr auch sozusagen Grundlagenwissen zur Geologie mitzugeben. Das sind alles kleine Schritte, in denen wir lernen. Sicherlich gibt es auch noch größere Etappen.
Ja, vielleicht kann ich ganz schnell, ich bin jetzt seit 5 Jahren bei das National Begleitgremium und würde sagen, dass wir haben selbst als National Begleitgremiums viel gelernt über wie kommuniziert man innerhalb einer Gruppe mit anerkannten Personen und Bürgerinnen, die aus Zufall Bürgerinnen zu uns gekommen sind. Man merkt, wie wichtig es ist, wissenschaftliche Frage so zu kommunizieren, dass nach außen das verständlich gemacht wird. Wir haben gelernt, dass das sind wirklich wichtige Check-and-Balance-Fragen, was öffentlich diskutiert werden müssen. Und am wichtigsten ist wahrscheinlich das Lernen, dass ein partizipativer Prozess zu einem besseren Prozess wird. Wir haben noch nicht der Niveau Partizipation geschafft, was wir am Ende gerne sehen würden, aber wir merken, dass der Interesse in das Thema steigt langsam auf. Wir merken, dass wir haben Bereiche, wo viel mehr Expertise noch gewonnen werden muss. Und dass dieser demokratische Prozess, was hiermit in Leben gerufen ist, das ist eine Neuigkeit, eine eigenartige Neuigkeit, was die deutsche Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat entwickelt haben. Und das ist wirklich etwas Tolles. Und unsere Plädoyer ist, diese Prozesse weiter in der Zukunft voranzubringen, zu stärken und auch besonders jetzt mit Fachkonferenz Teilgebiete, dass man entwickelt neue Formaten, das noch besser und stärker und langfristig dieses Prozess begleiten können, weil wir merken, dass hierdurch hat man auch die Möglichkeit, der Vertrauen in das Prozess besser zu ankern. Und wir wissen, wie schwierig das in der Vergangenheit war. Und ich glaube, aus lernender Erfahrung sehen wir, dass diese breite Beteiligung wirklich was Positives ist, auch wenn es manchmal schwierig ist.
Dankeschön. Jetzt sind die 5 Minuten gerade um, aber Herr Grunwald hier neben mir hat zweimal versucht, sein Mikrofon anzumachen, aber die Frauen waren schneller. Aber ich würde Ihnen jetzt doch noch gern das Wort geben.
Danke, in aller Kürze. Das ist ja eine Riesenanforderung mit diesem Lernen. Also einerseits sollen alle Beteiligten den Weg des Standortauswahlverfahrens zügig gehen, ja zielgerichtet gehen, mit gutem Management Schritt nach Schritt und zwar auch noch mit einem gewissen Zeitrahmen möglichst. Aber gleichzeitig soll man sozusagen dauernd rechts, links schauen, alles reflektieren, sich fragen, ob das richtig ist, ob man nicht was anderes machen sollte. Ganz schwer, das gleichzeitig auch zu tun. Das geht im Medium von Lernen und Kritik. Gegenseitiger Kritik und Menschen, da nehme ich mich nicht aus, hören oft nicht gerne Kritik. Wir haben also auch schon gelegentlich Beschwerden bekommen, dass manche Personen sich oder Institutionen sich haben vorgeführt gefühlt von uns. Wir haben dann versucht, natürlich Gespräche zu führen, um letztlich die Situationen sozusagen so zu gestalten, dass Kritik
an Aussagen, nicht an als Kritik an Personen und oder an Institutionen verstanden wird. Das ist nicht so einfach, aber das sind wir dabei, das auch selbst mit zu lernen, auch für uns selbst zu verhindern, dass man bei bestimmten Statements, über die wir uns ärgern, sofort in so einen Modus gerät, ach typisch, ja, so sind die eben. Leider liegt uns Menschen das relativ nahe. Wir müssen dauernd gegensteuern, dass wir da auf der Aussagen- und auf der Sachebene bleiben und diese zweite Ebene irgendwie vermeiden. Aber auch da sind wir ein Element des Lernens, wie andere eben auch. Danke.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ich fand das einen sehr guten Austausch. Vielen Dank allen Beteiligten, meinen Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem natürlich Ihnen vom Nationalen Begleitgremium. Ich denke, das ist nicht der letzte Austausch, wohl mit mir als Ausschussvorsitzender, aber sicher nicht mit dem Umweltausschuss. Das wird nötig sein, das weiterhin zu haben, auch mit den anderen Akteuren der Endlagersuche. Zwar vom geologischen Verständnis die Rede, dass ja dann einen manchmal als normal Bürgerin als Laie davonläuft. Das wird sich natürlich noch vertiefen, wenn Sie jetzt in der zweiten Phase dann in die Tiefen der geologischen Abwägungen geht. Ich glaube, da steigt dann so mancher und manche aus. Und dann ist es umso wichtiger, dass die Zivilgesellschaft eben dieses Gremium hat. Das Nationale Begleitgremium ist ja sozusagen die höchstrangige, auf höchster Ebene angesiedelte Vertretung der Zivilgesellschaft. Und dass es Ihnen auch weiterhin gelingt, dass Sie das Vertrauen derer, die sich da beteiligen oder vielleicht es auch gar nicht tun, weil es Sie übersteigt, aber dass Sie das Vertrauen dieser Menschen genießen. Das ist Ihnen bisher meiner Einschätzung nach gut gelungen. Das war ja unsere Hoffnung als Gesetzgeber, mit diesem Gremium etwas zu schaffen, dem die Menschen vertrauen, die das Vertrauen in der Frage Atom und Atommüll in Behörden, in Politiker, in alle Entscheiderinnen längst verloren haben, ja, und auch noch nicht wiedergewonnen haben. Aber in Sie ist dieses Vertrauen da und meine Hoffnung ist, dass das auch so bleibt in dem weiteren Fortgang, der sicher nicht einfach wird. Aber so wie ich das heute alles gehört habe, auch mit diesen tiefen Kompetenzen, die da bereit sind in dieser Materie, Strahlenschutz, ne? Klaus Bonsmeier war jetzt auch nicht immer das Thema früher, aber schon ist es da. Ich glaube, das kann einen guten Weg nehmen. Ja, und vielleicht noch eines, weil ich auch so ein bisschen gehört habe, die Reibungsverluste oder wie schwierig das manchmal ist. Wir haben ja als Gesetzgeber durchaus bewusst dieses Dreieck aus Behörde, Bundesgesellschaft als Verfahrensträgerin und nationalen Begleitgremium als Spannungsdreieck gestaltet. Ja, also das ist jetzt nicht so gedacht gewesen, dass die alle immer einer Meinung sein müssen, sondern dass die durchaus unterschiedliche Aspekte eben einbringen und zwangsläufig dann auch im Clinch liegen manchmal. Ja, daran ist auch gar nichts schlimm. Das erleben wir hier im Umweltausschuss ständig und kommen dann doch einigermaßen oft zu anständigen Ergebnissen. Also vielen Dank für den heutigen Austausch. Vielen Dank, es ist unsere letzte öffentliche Sitzung auch gewesen. Der Umweltausschuss verabschiedet sich jetzt auch von der Öffentlichkeit bis in die nächste Legislaturperiode. Ich hoffe, es war interessant, was wir heute geboten haben. Und ich hoffe, dass wir alle, in welcher Form auch immer, dieses Thema weiter begleiten. Einen guten Tag noch allen. Applaus